das keine Liebe, das ist Abhängigkeit. Da ist ein Junkie unterwegs, der einen sucht, der ihn am Leben hält. Das ist die Art, wie sie glaubt, dass sie den anderen liebt. Kaum einer ist ihr in dieser Welt groß geworden, ohne der Verunsicherung ausgesetzt worden zu sein, dass er möglicherweise so, wie er ist, den anderen nicht gefällt. Dann heißt doch die Botschaft an die Eltern nur, macht eure Kinder stark. Das müssten alles kleine Pippi Langstrumpfs werden, die auch sich durch nichts auf dieser Welt unterkriegen lassen. Was wollen wir denn mit lauter gefügigen Gleichgesinnten, die alle dasselbe labern? Wir machen die Vielfalt kaputt, wir machen die Schönheit kaputt. Und dann wird irgendwann mal ein Krieg kommen müssen, der so gewaltig ist, dass entweder nichts mehr überbleibt oder die, die da noch übrig bleiben, endlich verstanden haben, dass es so nicht geht. Und dann merke ich, dass es im Leben nicht darum geht, möglichst lange zu leben, sondern möglichst lange lebendig zu bleiben. Das ist dieses, was ich so furchtbar finde. Ich würde angegriffen werden. Ich würde einen Shitstorm auf meinem Social-Media-Account haben, dass ich etwas gesagt habe, was sich nicht gehört.
Sagst du es trotzdem? Herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen, spannenden Wegbegleitern und er gehört garantiert dazu. Ich weiß, es ist ein Wunschgast von ganz vielen Zuhörern hier. Ich freue mich auch wahnsinnig aufs Gespräch und ich weiß, dass es ihr auch tut. Er gehört zu den renommiertesten Entwicklungsbiologen und Hirnforschern Deutschlands. Er ist vielfacher Spiegel-Bestseller-Autor, hält Vorträge, berät Politiker, Unternehmen, ist vielen bekannt aus klassischen Medien, aber auch aus den neuen Medien. Er geht regelmäßig im Internet viral und das, obwohl es wahrscheinlich gar nicht geplant war. Er ist die Stimme, die sofort Beruhigung auslöst, wenn er zu sprechen anfängt. Ich finde, wenn du was sagst, löst du sofort in vielen Menschen das Gefühl aus, hey, ist alles gut, hab keine Angst, wird schon werden irgendwie. Und er ist einfach ein besonderer Mensch, der sich seit über 75 Jahren mit dem Menschsein beschäftigt und diese Erkenntnisse gerne weitergibt. Ich freue mich wahnsinnig, dass es klappt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Professor Gerald Hüther.
Schön, hast du das alles aufgesagt. mir macht es einfach Spaß, mit Menschen zusammen zu sein. Und man könnte auch sagen, ich mag sie. Ich mag auch die Querköpfe alle und die Sonderbaren und die Zwanghaften und was es da alles gibt. Das ist für mich so eine Art bunte Wiese. Mhm. Und ich habe ja ursprünglich mal Biologie studiert und da habe ich gelernt, dass die ganze Evolution darauf ausgelegt ist, Vielfalt zu erzeugen. Mhm. Und erst aus dieser Vielfalt der Formen, die das Leben hervorbringt, wird es dann möglich, dass unter bestimmten Bedingungen mal die einen Formen günstigere Voraussetzungen für die Reproduktion finden und dann mal die anderen. Und seit einiger Zeit wird mir immer deutlicher, dass das nicht nur für die Schmetterlinge gilt und für die Grashüpfer, sondern dass das auch bei uns Menschen der Fall ist. Mhm. Nur, dass wir Menschen die Bedingungen, unter denen wir ausgelesen werden, als, nennen wir es mal, besonders erfolgreich oder nicht so sehr, selber festlegen. Mhm. Und das macht das Ding spannend. Das ist ja, als ob sozusagen die Evolution, als ob die Schmetterlinge selbst festlegen, wer der schönste Schmetterling ist. Genau so sind wir unterwegs. Mhm. Und das ist Irrsinn, das kann so nicht gehen. Und deshalb finde ich das einfach spannend, mir das alles anzuschauen und mich zu fragen, wo kommen wir denn dahin, wenn wir das so weitermachen? Mhm. Und das ist toll. Und deshalb habe ich auch immer versucht, verschiedene Themen mir anzuschauen, so dass ich nicht irgendwo in irgendwas zu tief versinke, wo ich gar nicht wieder rauskomme. Das kenne ich ja auch. Ich war ja 20 Jahre oder 30 Jahre so ein richtiger experimenteller Hirnforscher, so wie man sich das vorstellt, im Labor und mit den Gehirnen da. Mhm. Das war auch schön. Und dann kann ich dir nur sagen, das kann passieren, dass man sich da verrennt.
Das glaube ich.
Und dass man da vor lauter Hirn und Analysen und Kenntnissen, die man dann über irgend so einen Bereich im Hirn, bei mir war das serotonerge System mit dem Nucleus Raphe im Hirnstamm, was mich da so fasziniert hat. Es kann passieren, dass man dann über die Begeisterung, über sowas Einzelnes, ich nenne das immer über eine Rosine, die man gerade mal so gefunden hat, zufälligerweise, den Blick für den ganzen Kuchen verliert. Mhm. Und dann sogar das Interesse an dem ganzen Kuchen. Und dann ist man ein Rosinensammler. Und das wollte ich dann auch nicht so gerne. Mhm. Und deshalb habe ich mich immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt geht's zu sehr rein in die Einzelheiten der Rosinen, habe ich gedacht, das ist okay, finde ich toll. Habe ich aber auch gemerkt, da können andere, die haben da viel mehr Freude daran, Rosinen in Einzelstücke zuzulegen. Mir ging es immer eher darum, den ganzen Kuchen mir anzuschauen und zu sehen, wie das Ganze zusammen wirkt und wie da das Einzelne in dem Ganzen auch aufgeht und Teil des Ganzen ist. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich in der heutigen Wissenschaftszeit, wo ja wissenschaftliche Erkenntnisse dadurch gewonnen werden, dass man alles analysiert und zerlegt. Mhm. Bin vielleicht eher so einer, der das Zerlegte wieder zusammenführt.
Zusammenkuchen.
Und das habe ich dann gemerkt, dass ich das an der Uni gar nicht so richtig kann, weil das gar nicht dort so auf dem Lehrplan steht. Und das trifft auch nicht das Interesse der Forschungseinrichtungen, die ja immer was analysieren müssen. Und dann habe ich gemerkt, dass es aber doch draußen Menschen gibt, die durchaus ein Interesse daran haben. Nicht wie die Einzelteile so beschaffen sind bis runter, sondern die einfach auch gern mal so eine Idee davon hätten, wie das alles zusammenhängt im Hirn. Und da habe ich so immer mehr Freude daran gefunden, zu gucken, was denn eigentlich so die Grundlage unserer Arbeitsweise des Gehirns ist.
Ist denn nicht das grundsätzlich mal so die Suche eines jeden Menschen zu verstehen, wie das hier alles irgendwie zusammenhängt?
Ja, das ist so, dass alle Menschen mit diesem Bemühen zur Welt kommen. Das ist ein, nennen wir es mal, ein Grundbedürfnis, mit anderen verbunden zu sein und dann aber auch sich als einzelner Mensch mit bestimmten Themen zu befassen und sich dabei selbst kennenzulernen, autonom zu werden und später auch frei zu werden. Und dazu gehört diese unglaubliche Entdeckerfreude und Gestaltungslust, mit der man sich da als Kleiner auf den Weg macht. Und der möchte dann alles wissen. Und der kleine Gerhard damals, als der 5 war, der war wie ein Schwamm. Er hat alles aufgesaugt, was es da gab. Mhm. Und der hat natürlich auch immer nach den Zusammenhängen gefragt. Und der wollte auch wissen, wofür das alles gut ist und warum die Biene immer wieder auf die Blume fliegt und was sie da sucht und was sie nebenbei noch damit alles in Gang bringt. Das fand ich alles unglaublich spannend.
Hattest du Träume als Kind?
Ich aber, wie wir alle, ich habe noch wahrscheinlich lange Glück gehabt, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin. Und da waren in der Zeit in den 50er Jahren Erwachsene, die hatten nicht so sehr viel Zeit für die Belehrung von Kindern. Also die haben uns in die Schule geschickt, da gab es so einen alten Lehrer, der hat die 1. bis 4. Klasse in einem Raum unterrichtet. Da hatte man so eine Bankreihe, 1. Klasse, 2., 3., 4. und der hat die alle auf einmal unterrichtet. Finde ich eine ziemlich starke Leistung. Mhm. Und da hatte aber nicht so sehr viel Möglichkeiten, da so eine individuelle Förderung zu machen und zu gucken, wo jeder so ist. Und die Eltern hatten das auch nicht, hatten gar keine Zeit, die mussten aufs Feld oder mussten irgendwie arbeiten. Und dadurch gehöre ich zu den wenigen oder noch zu der Generation, die bei Erwachsenen groß geworden ist, die keine Zeit hatten, ihnen sehr viel beizubringen. Mhm. Und das halte ich für das größte Glück, was mir passiert ist. Mhm. Fällt mir dann nämlich immer dieses Beispiel von den Obstbauern ein.
Ja.
Die dann so dieses Spalierobst züchten.
Mhm.
Und das Spalierobst, das ist ja das, was man an den Drähten so festbindet. So in Südtirol sieht man das, an der Autobahn sieht man diese riesigen Hänge mit dem Spalierobst, Äpfel und besonders gerne oder auch Birnen. Und dann habe ich mal so einen Obstbauer gefragt, wie er das nennt, was er da macht, wenn er das da so festbindet. Und da hat er gesagt, das ist Erziehung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die dieses Festbinden der Äste Erziehung nennen. Und dann hat er noch einen draufgesetzt und gesagt, und wenn die Äste dann doch in die andere Richtung gehen, dann machen wir einen Schnitt. Das ist der Erziehungsschnitt. Und da habe ich dann gedacht, was für ein Glück, dass in den 50er Jahren für Erziehung nicht so viel Zeit war.
Mhm.
Und so bin ich dann relativ unbekümmert groß geworden und habe eben sehr lange diese Frage gestellt, wie die Welt im Innersten zusammenhängt und was da alles wofür gut ist. Und andere haben eben sehr viel früher versucht, solche Fragen zu stellen und haben entweder keine Antworten gekriegt oder sind abgespeist worden oder haben Menschen vor sich gehabt, die sich darin gefallen haben, dem Kind zu zeigen, wie schlau sie sind. Und das ist für ein Kind eine Katastrophe. Mhm. Wenn ich von Konrad Lorenz, dem großartigen Verhaltensforscher und Nobelpreisträger, gibt es diese wunderbare Geschichte. Wir sind ja auch hier so schön draußen in der Natur, dass der kleine Konrad Lorenz, der erzählte dann, als er so klein war, 5, wie ich damals auch, dann sei er da im Garten gewesen mit seinem Vater und der Vater hätte umgegraben und dann hätte er einen Käfer gefunden und ist zum Papa gegangen. Papa, guck mal, Käfer. So, und hat er dem ein bisschen größeren, so braunen, hat er dem Papa gezeigt und dann hat der Papa gesagt, oh, das ist ja großartig, Konrad, dass du das so, und das sieht auch so schön aus und so braun. Und vorne hat er auch solche Fühler. Und muss man noch dazu sagen, das war ein Experte für Käferkunde, der Vater. Und dann hat der Vater gesagt, du pass mal auf, ich muss jetzt hier umgraben. Aber du, oben in meinem Büro, da gibt's so unten in dem Regal so ein Buch und da sind hinten so Käfer drauf. Nimm dir doch mal das Buch und da sind lauter Bilder und guck mal, da findest du den Käfer bestimmt. Und dann ist Klein Konrad abmarschiert und hat den Käfer gesucht und hat dabei hunderte von Käfern sich angeguckt, hat die ganze Vielfalt von Käfern in diesem Buch kennengelernt und hat dann auch seinen gefunden. Und dann hat er dann auch schon ein bisschen buchstabieren können und dann ist er runtergerannt und hat dann dem Papa gesagt, Papa, ich habe ihn gefunden, das ist ein Junikäfer. Boah, hat der Papa gesagt, ich dachte, das ist ein Maikäfer. Und dann sagt, nee, Junikäfer. Und dann hat der Papa gesagt, aber ich bin ja immer mit den Kollegen zusammen, die sich da mit den Käfern so auskennen, die wollen das immer auf Lateinisch wissen, wie der heißt. Kannst du nicht nochmal hochgehen? Ich habe das vergessen, wie der Junikäfer heißt auf Lateinisch. Geh doch nochmal gucken. Und da steht so schräg unter dem Junikäfer, was Deutsch steht, steht Lateinisch, wie der heißt. Dann ist Konrad wieder hoch, hat das wieder gesucht, diese Stelle im Buch, sein Junikäfer, und dann kam er runter und sagte, Papa, der heißt Amphimallus solstitialis. Boah, der Papa, das ist aber toll. Danke, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Großartig. So, das ist eine Geschichte. Das ist Pädagogik. Hm. Nicht dem Kind erzählen, was du weißt, sondern dem Kind Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und ihm dabei zu helfen, sich selbst diese Fragen zu beantworten. Mhm. Und das ist mir häufiger wahrscheinlich passiert in der Kindheit. Und dadurch habe ich nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Mhm. Und andere sind abgefertigt worden mit Antworten, meist sogar auf Fragen, die sie gar nicht gestellt hatten. Mhm. Und die Fragen, die sie wirklich hatten, hat ihnen keiner beantwortet. Mhm. Dann hatten sie oftmals Erwachsene, die auch weil sie sich auch nirgendwo auskannten, die sowieso Mai- und Junikäfer nicht unterscheiden konnten, die dann also ja sofort dann den als Maikäfer betrachtet hätten, weil der so ähnlich aussieht, aber eben ein bisschen kleiner ist. Und so vergeht einem dann die Lust, wenn man in eine Gesellschaft hineinwächst, in der solche Fragen nicht so erwünscht sind, vergeht einem die Lust, solche Fragen zu stellen und damit dann auch Zusammenhänge zu suchen. Mhm. Dann gibt man sich mit den Einzelheiten zufrieden.
Mhm, mit den Rosinen.
Und dann ist man froh, wenn man 10 Rosinen hat und die immer wieder aufsagen kann. Und das war's dann. Dass die in Kuchen gehören und wie die dort reinkommen und was die für eine Rolle spielen.
So. Hättest du dir damals noch mehr Zeit von deinen Eltern gewünscht? Oder war das genau richtig?
War alles okay. Du
sagst so, die haben mich machen lassen, aber so als Kind, das heranwächst, sucht man sich ja schon auch irgendwie die Sicherheit im Elternhaus.
Ach, die haben mich auch nicht machen lassen. Da gab es natürlich ein paar Regeln. Es gab eine Zeit, wo man wieder da sein musste. Und dann hatte ich auch das Gefühl, die waren auch froh. Das war ja nicht nur meine Eltern, das waren ja noch andere. Wir waren ja als Kindergruppe unterwegs. Mhm. Gemischt altrig. Mhm. Also Ältere und Jüngere und dann, die haben sich immer gefreut, glaube ich, wenn abends alle wieder da waren. Und wir sind dann als altersgemischte Kindergruppe losgezogen und haben die Welt entdeckt. Mhm. Natürlich. Und die Eltern haben uns da Dinge gezeigt, die wir alleine wohl noch nicht geguckt hätten. Aber das hat ja auch nicht so sehr viel geschadet. Und wir kriegten aber strenge Vorgaben, dass es bestimmte Dinge gab, die man nicht machen darf.
Mhm. Was war das?
Die haben wir dann so ausgereizt bis hart an die Grenze. Aber wir wussten, manches ist einfach wirklich gefährlich. Und da sind wir dann auch nicht rangegangen. Das war dann okay. Mhm. Also Feuer machen zum Beispiel war was, wo die uns auch gezeigt haben, dass da zweimal im Dorf schon eine Scheune abgebrannt war. Und dass das Kinder gewesen waren, die da mit Streichhölzern gespielt haben. Okay, dann habe ich gedacht, das muss nicht sein. Mhm. Da will ich nicht auch noch einer sein, der die Scheune ansteckt. Mhm. Aber sonst hatten die, das war alles anders. War eine andere Zeit. Mhm. Und es hat auch keinen Sinn, jetzt zu gucken, ob das besser oder schlechter gewesen ist. Die waren ja auch, das habe ich ja dann erst später gemerkt, diese ganze Generation der Nachkriegseltern, die waren ja auch nur furchtbar mit sich selbst beschäftigt. Die hatten so einen Mist und so ein Elend erlebt, haben sich selbst so betrogen gefühlt und waren eigentlich zutiefst enttäuscht und verängstigt und gedemütigt und keine Ahnung was noch alles. Das war nicht so ganz einfach für die, damit klarzukommen. Und das weiß ich auch noch als Kind, dass sich da immer mal wieder einer im Dorf auf dem Dachboden oben aufgehängt hat. Das gehörte mit dazu.
Jetzt könnte man aber ja auch die gleiche Geschichte, die du erlebt hast, heute in einem Interview erzählen und sagen, mein Leben ist so übel verlaufen, weil ich erinnere mich noch als Kind, habe ich sehen müssen, wie manche auf den Dachdächern lagen und also es scheint dich ja nicht so sehr beschäftigt zu haben, oder?
Deshalb erzähle ich das eigentlich, weil es uns Gelegenheit gibt und allen, die uns hier zuschauen und zuhören, gibt es uns Gelegenheit zu erkennen, dass das Gleiche passiert sein kann und es dann aber doch immer nur von der subjektiven Bewertung abhängt, ob es so oder so ist. Also dieselbe Situation macht dem einen Angst, dass der Schweißausbruch kriegt und Panik und ausreißt oder aggressiv wird und alles kurz und klein schlägt. Und der andere, für den ist dieselbe Situation eine Herausforderung. Sagt er, wow, ne? Da wollen wir doch mal sehen, ob ich das nicht auch noch hinkriege. Und das ist nur die subjektive Bewertung. Und das ist interessant. Es ist nicht interessant, dass Menschen Angst haben, sondern wie sie zu ihren Bewertungen kommen. Dass das gefährlich sei. Oftmals habe ich erlebt, dass Kinder Angst haben vor Spinnen oder Schlangen. Und dann frage ich immer gerne, ob denn in der Familie auch noch jemand da sei, der auch Angst vor Spinnen und Schlangen hat. Und ja, klar, Mama meistens. Manchmal auch Papa. Und Papa hat wieder vor was anderem Angst. Das heißt, die Kinder übernehmen die Lösungen, die die Eltern für ihr Leben für sich gefunden haben. Und da sind wir jetzt schon bei einem ganz zentralen Punkt der Organisation des Gehirns und der Arbeitsweise des Gehirns. Du hast ja schon, das geht ja schon vor der Geburt los, aber hört auch nie auf, aber die Art und Weise, wie sich das Hirn organisiert, ist immer ausgerichtet darauf, dass Netzwerke aufgebaut werden oder nennen wir es mal Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen hergestellt werden, die dazu führen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird, um das Ganze stabil, überlebensfähig und funktionsfähig zu halten. Also es wird immer der sparsamste Weg gewählt. Und der ist immer der, der dann auch die wenigste Energie verbraucht. Und der beste Weg, den es immer gibt für mich und für dich und für alle anderen, ist, wenn im Hirn alles gut zusammenpasst. Ja, also das Alte mit dem Neuen, meine Erfahrung, die ich früher mal gemacht habe mit dem, was heute kommt, rechts und links und Denken, Fühlen und Handeln. Wenn das alles so eine Einheit bildet und ich mich in mir selbst und mit der Welt verbunden fühle, dann ist es kohärent. Das ist der Zustand, den ich dann plötzlich spüren kann, weil er mir so gut tut. Und wo ich dann denke, bitte bleib doch so. und wo es auch ganze gesellschaftliche Überlegungen gibt und Vorstellungen gibt, dass ein solcher Zustand der völligen Kohärenz das Ziel unseres Daseins ist. Das ist im Amerikanischen in der Verfassung Pursuit of Happiness. Die denken, es gäbe einen Zustand, wo der Mensch nur noch glücklich ist. Bei uns ist das dann diese Vorstellung vom Himmelsreich, vom Paradies und vom Himmelreich oder für die mehr am Essen Interessierten vom Schlaraffenland. Also da, wo auf einmal alles so ist, wie man sich das wünscht. Und da muss ich dann immer dazwischen gehen und muss sagen, das überleg mal, auch jetzt hier wieder, nicht, nee, guck mal, das ist doch blöd, sondern überleg mal, ob es so einen Zustand überhaupt geben kann. Mhm. Und dann kommt jeder drauf, nee, solange ich lebe, gibt es immer irgendwas, was mich stört. Mhm. Also uns beide jetzt diese Hintergrundgeräusche. Mhm. Trotzdem sagen wir, ist doch schöner, wir machen es auf der Wiese im Freien, auch wenn da irgendwas brummt.
Ja.
Oder ein Vogel singt.
Ja.
So, das heißt, es gibt immer irgendwas, was stört. Und schon, wenn ich die Augen einen Augenblick zumache und sie jetzt wieder aufmache, ist das eine Störung. Weil plötzlich kommt das Licht da hinten rein und ich sehe was und dann muss ich gucken, ob du es immer noch bist oder genau jemand anders. Und das heißt, ich kriege immer eine Inkohärenz. Mhm. Also das muss man sich vorstellen, sind alle ganz zufrieden, die Nervenzellen haben sich hübsch verknüpft. Das ist dann ein Muster entstanden, was mein Denken, Fühlen und Handeln auch leiten kann. Und jetzt passiert wieder irgendwas Unerwartetes und dann kommt das alles durcheinander, verbraucht einen Haufen Energie, rutscht im Hirn als Erregung oder als Unruhe der Nervenzellen immer weiter nach unten, breitet sich also aus, kommt dann auch in Bereiche, wo die Hirnforscher dann sagen, das ist jetzt die Amygdala und die hängt wieder zusammen und steuert bestimmte Körperreaktionen, so dass ich dann auch plötzlich merke, oh, jetzt kriege ich dieses komische Gefühl, Herzrasen und Haare stehen zu Berge und Knie werden weich und Schweißausbruch. Und dann weiß ich, ey, das ist jetzt überhaupt nicht mehr kohärent. Das wird sogar lebensgefährlich. Und spätestens dann wird der Letzte dann auch wach und sucht nach einer Möglichkeit, diese Unruhe wieder loszuwerden, die er da im Hirn hat. Und wenn ich das jetzt nur eine kleine Unruhe ist, weil ich gerade die Augen aufgemacht habe, dann regelt sich das Hirn das alleine, indem es die Pupillen enger stellt und auf einmal kann ich wieder klar sehen. Und es überfällt mich nicht mit dieser Helligkeit. Mhm. Und dann kann ich auch ein bisschen daran mich erinnern, dass ich dich ja schon mal gesehen habe. Und so wird das dann auf einmal alles wieder einordnenbar und es hat sich wieder alles geordnet und damit ist es wieder kohärenter geworden. Mhm. Als es vorher gewesen ist und jetzt kommt das, wo ich eigentlich hin will. Und immer dann, wenn das Hirn oder du eine Lösung findest, um einen inkohärenten Zustand in einen etwas kohärenteren umzuwandeln und damit Energie zu sparen, dann wird dieses Lösungsmuster, also das, was du da im Hirn aktiviert hast, damit du es hinkriegst, das wird im Hirn verankert, fest eingegraben. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass immer dann, wenn du so eine Lösung findest, ja, Energie frei wird, weil du hast vorher, hattest in diesem durcheinandrigen Zustand viel Energie verbraucht, jetzt auf einmal gar nicht mehr so viel und dann wird diese Energie, man kann das sagen, benutzt, um die Bereiche im Hirn zu aktivieren, die die Hirnforscher früher Belohnungszentrum genannt haben. Und dann kriegst du so ein tolles Gefühl, weil da werden auch noch gleich ein paar Botenstoffe ausgeschüttet, die so ähnlich wie Kokain und Heroin wirken. Und gleichzeitig werden sogenannte neurotrophe Wirkstoffe freigesetzt, wie Hormone, so Substanzen, die Nervenzellen dazu bringen, dass die nochmal einen Fortsatz bilden, nochmal eine neue Verknüpfung herstellen. Und so wird dann gewissermaßen das Hirn in diesem Zustand, wo du eine gute Lösung gefunden hast, gleichzeitig auch gedüngt, so dass das, was die gute Lösung ermöglicht hat im Hirn, an Vernetzung auch gestärkt und gefestigt wird. Mhm. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann weißt du, das Hirn merkt sich nicht die Probleme, es merkt sich die Lösungen. Und jetzt kommen wir wieder dorthin, dass es manche Menschen gibt, die haben nicht so gute Lösungen gefunden. Mhm. Die hatten entweder zu große Probleme. Also da muss man nochmal genauer hingucken, was es eigentlich alles gewesen ist. Aber die haben nicht das Gefühl, dass was immer da mal gerade kommt, das auch irgendwie von ihnen ordentlich bewältigt oder gemeistert werden kann. Hm. Als Sechsjähriger damals auf dem Dorf hatte ich das Gefühl. mit den Kumpels, die ein bisschen größer waren, wir hätten alles hingekriegt. So, und das ist eine Haltung, die da entsteht. Das ist aus dieser Erfahrung heraus, dass es irgendwie immer wieder geht, entsteht eine innere Haltung, eine innere Einstellung. Mhm. Und diese Einstellung lege ich bis heute zugrunde und kann deshalb sagen, das war damals eine schöne Kindheit. Mhm. Jeder andere hätte diese Kindheit nicht ausgehalten. Der hätte heute seine Eltern angezeigt, dass sie ihn da derartig alleine gelassen haben und hätte sich auch von denen längst getrennt, weil die waren ja ganz furchtbar. Und der hätte auch lange zu tun gehabt und wäre vielleicht ein Historiker geworden oder so, der Geschichtsforschung betreibt, um zu verstehen, wie hier eine ganze Gesellschaft traumatisiert gewesen ist. Mhm. Und ihn auch noch gleich mittraumatisiert hat. Das ist dann eine Frage der inneren Einstellung, der inneren Haltung. Und an dem Beispiel, wie wir es jetzt besprechen, wird auch auf einmal deutlich, wie wichtig diese Frage ist, was habe ich denn überhaupt für eine innere Einstellung? Hm. Nicht nur den Problemen des Lebens gegenüber, die unvermeidlich sind. Ich kann da jedes Mal sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, furchtbar, das wird mich auch hier wieder überwältigen und auch hier werde ich wieder den Kürzeren ziehen und auch hier wird es so sein, dass ich mit großem Leid hervor... Ja, dann sagen manche Leute, wenn du da so schon rangehst, ist es auch hochwahrscheinlich, dass es passiert. Und dann gibt's andere, die sagen, oh, ist mir doch jetzt, also ich habe schon so viel erlebt. Ich habe schon so viele unterschiedliche Probleme in meinem Leben auf eine gute, einigermaßen brauchbare, irgendwie jedenfalls gelöst. Also kriege ich das doch jetzt auch noch hin. Mhm. Und dann stürzen die sich rein. Mhm. Und weil sie so einen Schwung haben und daran glauben, dass sie, kriegen sie es auch hin. Mhm. Donald Trump ist so ein Typ. Mhm. Der muss irgendwie eine Kindheit gehabt haben, wo dem sehr viel gelungen ist. Und jetzt glaubt er, es gelingt ihm alles und dann rast er los. Obwohl jeder, der außen steht, sagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das gibt's auch.
Auch so merkwürdig, ne? Weil
ich wollte nur sagen, es ist nicht immer nur gut, wenn man so sehr an sich glaubt.
Mhm. Weil so ein Typ wie Donald Trump wirkt ja jetzt auf den ersten Moment nicht so, wie wenn er als Kind wie wenn ihm viel gelungen ist. Ja, also man weiß es nicht, aber ist ja dann ein interessanter Entwicklungsprozess. Jetzt hätte ich eher gesagt, als unwissender Hobby-Amateurpsychologe, ja Mensch, der hat irgendwie wahrscheinlich so oft auf die Mütze gekriegt, der muss es der ganzen Welt noch beweisen. Deswegen ist er jetzt so.
Ja, hier müssen wir nochmal ein Stück tiefer tauchen und uns das anschauen, worüber wir jetzt genau reden. Es gibt in unserer gegenwärtigen Gesellschaft ein Ausmaß an Verunsicherung und Angst, wo ich sagen würde, das ist noch nie so stark gewesen. Mhm. Und wenn ich dann aber mit Menschen rede und sage, wovor haben sie eigentlich Angst, dann sage ich, ich habe keine Angst. Und ich sehe auch viele, die umherlaufen und nicht den geringsten Eindruck machen, als ob sie Angst hätten. Und dann stelle ich aber fest, die haben eine Strategie gefunden, um diese Angst nicht spüren zu müssen, oder um sie so wegzuschieben und zu verdrängen, dass sie sie nicht mehr spüren. Oder um sich selber einzureden, dass das alles kein Problem sei, mit dem sie da belastet sind. Und was da auf sie zukommt. Und ein Mensch, der jetzt für sich selbst eine Lösung gefunden hat, um diese Angst unter der Decke zu halten. Zum Beispiel, indem er einfach sagt, ich kontrolliere einfach alles. Wenn ich alles im Griff habe, das haben wir ja während der Corona-Zeit versucht, wenn wir alles im Griff haben, hier keiner noch irgendwelche Viren verbreiten kann, dann brauchen wir auch keine Angst mehr vor dem Virus zu haben. Und dann versuchen wir, alles zu kontrollieren. Und wenn wir dann, solange wir alles kontrollieren, haben wir auch keine Angst. Dann haben wir höchstens Angst vor jemandem, der sich dieser Kontrolle nicht anschließt. Das ist aber schon wieder die nächste andere Angst. Aber zunächst erstmal ist jemand, der irgendeine blöde Strategie gefunden hat, ich sage absichtlich blöde Strategie, weil die meisten Strategien, die man gegen die Angst in solchen Situationen findet, sind langfristig nicht so günstig. Aber erstmal helfen sie und wenn man da irgendwas gefunden hat, macht man das. Mhm. Und wenn man damit rumläuft, dann wirkt man so, als hätte man keine Angst. Und wenn ein Junge groß wird bei einer Familie, wo er eigentlich merkt, dass er... Ich rede jetzt mal so, nicht mit einem Namen, aber wir stellen uns mal vor, du wirst jetzt groß bei Eltern, die nicht so richtig viel Zeit für dich haben. Und in einem Haushalt, wo du auch irgendwie immer wieder alleine bist. Und das Einzige, was ab und zu mal dazu führt, dass dich deine Mama sieht, ist, wenn du irgendwas hingekriegt hast. Am besten so, wie die sich das gewünscht hat. Dann wirst du doch zwangsläufig versuchen, häufiger mal von deiner Mama gesehen zu werden, indem du der zeigst, was du alles drauf hast. Und dann suchst du dir doch eine Gelegenheit nach der anderen, um dir selber zu, um der Mama zu beweisen, was du für ein toller Typ bist. So, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo dann du irgendwann mal dir einbildest, du hättest alles so gut im Griff, dass wenn dann einer kommt wie ich und sagt, du, das ist alles Angst, was da unten drunter steckt, dann lachst du mich aus. Weil du spürst ja die Angst gar nicht mehr. Du hast ja eine Kompensationslösung gefunden, mit der du immer dann, wenn du innerlich so ein bisschen spürst, oh, jetzt wird's komisch. Jetzt guckt mich Mama wieder komisch an und glaubt nicht an mich. Die ist aber schon 20 Jahre tot. Aber du hast es ja immer noch in dir. Also immer dann, wenn etwas dann doch vielleicht verunsichernd wirkt, greifst du auf deine einmal gefundene Lösung zurück und zeigst der Welt mal wieder, was du für ein toller Typ bist. Ja, wunderbar. Das ist aber, das ist kein Zeichen, wenn du das dann so gelernt hast, dass du immer der Welt zeigst, was du für ein toller Typ bist, ist doch kein Zeichen dafür, dass du eine glückliche Kindheit gehabt hast.
Nee, du hast eine Lösung, dass du glücklich bist.
Du hast eine Lösung gefunden, die sehr stark belohnt worden ist. Und du musstest diese Lösung umso mehr finden und umso mehr einsetzen, je weniger du in deiner Herkunftsfamilie das Gefühl hattest, dass die dich so gemocht haben, wie du bist. Das wird ja immer schlimmer. Und jetzt reden wir aber nicht mehr über Herrn Trump, jetzt reden wir über uns alle. Das sitzen wir alle in diesem Boot. Kaum einer ist hier in dieser Welt groß geworden, ohne der Verunsicherung ausgesetzt worden zu sein, dass er möglicherweise so, wie er ist, was er denkt, was er tut, wie er aussieht, was er macht und was ihm wichtig ist, dass er möglicherweise so, wie er ist, den anderen nicht gefällt. Es ist uns dauernd signalisiert worden, dass da irgendwas nicht gut genug ist. So dass wir alle ständig in so einer Art Rechtfertigung waren. Wir mussten sozusagen ständig versuchen, es den anderen recht zu machen, damit die uns endlich in ihren Kreis aufgenommen haben. Das mussten wir machen, weil das ein Grundbedürfnis ist des Menschen, mit dem er schon zur Welt kommt. Und wenn das nicht gestillt wird, dann hast du dauernd Inkohärenz in der Birne. Das wissen ja auch die Bindungsforscher. Wenn die Sicherheit des Hafens in Form von Eltern, die ein schönes Nest gebaut haben für die Familie, wenn diese Sicherheit des Hafens nicht mehr gewährleistet ist, weil das zerfallen ist, dann erlischt bei Kindern die Neugier.
Ja.
Sondern dann machen sie sich verunsichert auf dem Weg, weil das ist so, als ob du mit dem Schiff raus aufs Meer fährst und weißt, da hinten ist kein Hafen mehr. Und deshalb versuchen kluge Eltern, so einen sicheren Hafen zu bauen. Das heißt, die versuchen, ihr Kind so anzunehmen, wie es ist. Wir könnten auch sagen, die haben es fertiggebracht, zu verstehen, was Liebe bedeutet. Und das wäre dann das unbedingte Interesse an der Entfaltung dieses Kindes. Und wenn du bei solchen Eltern groß wirst, die ein unbedingtes Interesse an deiner Entfaltung haben, dann geht es ab. Na, dann merkst du, da hast du einen sicheren Hafen, aus dem du, und die freuen sich auch, wenn du rausfährst. Die halten dich nicht ständig fest, oh, ist auch draußen gefährlich, sondern die sagen, pass auf. Ich habe dir gesagt, wo das Ruder ist und wo das Paddel ist und wo der Kompass ist und jetzt fahr. So, das ist der Weg, den sich jeder junge Mensch ja wünscht, dass er aus dem Elternhaus diese Kompetenzen mitbringt. Dass er Lösungen übernehmen kann, mit denen man auch tatsächlich im Leben navigieren kann. Und dass er dann aber auch losgelassen wird und nicht festgehalten wird, wenn er raus will. Das klappt nicht immer, wie wir wissen. Weil es auch sehr viele Menschen gibt, die haben Angst, dass ihr Kind in der harten Welt umkommt. Dass es untergeht. Dass es von irgendwelchen Rattenfängern abgeholt und verführt wird, in Klammern digitale Medien. Und dann muss man dann auch nochmal an der Stelle die Frage stellen, das kann man doch nicht alles aufhalten. Also man kann doch nicht verhindern, dass es ein stürmisches Meer gibt, wo auch manchmal der Wind so weht, dass man abgetrieben wird. Dann heißt doch die Botschaft an die Eltern nur oder an die erwachsenen Mitglieder dieser Gesellschaft, macht eure Kinder stark. Das müssten alles kleine Pipi Langstrumpfs werden, die also richtig wissen, wo es lang geht und die auch sich durch nichts auf dieser Welt unterkriegen lassen. Eigensinnig, ja. Was wollen wir denn mit lauter gefügigen Gleichgesinnten, die alle dasselbe labern? Das ist ja furchtbar. Ich hatte vorhin gesagt, die Evolution braucht die Vielfalt. Da brauche ich auch Leute, die, wenn alle anderen nach da laufen, sagen, nee, lauf nicht mit, da will ich lang. Mhm. Und wenn alle anderen losrasen, die sagen, nee, nicht mit mir, ich bleib stehen. Und wenn alle anderen denselben Scheiß reden, dass sie sagen, das mache ich nicht mit. Das ist dieses, was ich so furchtbar finde. Jetzt kann ich kein Beispiel nennen, wo es besser wäre, wenn ich mal sage, wenn ihr alle so redet, ich mache es nicht mit, weil ich weiß, dass wenn ich das Beispiel nenne, ich anschließend Gefahr laufe, dass ich, na, ausgeschlossen nicht, also das ist ja auch ein, ich würde angegriffen werden. Mhm. Ich würde einen Shitstorm auf meinen Social-Media-Account haben, dass ich etwas gesagt habe, was sich nicht gehört.
Mhm. Sagst du es trotzdem?
Ja, ich bin ja Schriftsteller. Ich kann es noch mal ein bisschen anders verklausulieren. Ich schreibe also gelegentlich Bücher. Und ich weiß, dass ich beim Schreiben auch immer darauf achte, dass ich eine Melodie in die Sprache bringe. Ich schreibe nicht irgendwas so dahin, sondern ich lese so einen Satz und dann muss der schwingen. Der kohärent. Das muss passen. Der Vorhergehende muss das schon von vorbereiten, was der jetzt der nächste Satz sagen will. Und der muss dann wieder so schwingen, dass man schon ahnt und hofft, dass es so weitergeht. Und das ist Literatur. Mhm. Also auch auf der Sachbuchebene, glaube ich, kann man da. Ich bin da kein Meister, aber es drängt mich dahin. Mhm. So dass ich das auch immer wieder versuche. Und wenn ich jetzt so einen Satz formulieren soll, wie das neuerdings von mir verlangt wird, damit ich den entsprechenden neuen Vorstellungen gerecht werde, wie man sich ausdrückt und wie man männliche und weibliche Formen benutzt, dann kann ich mein Schreiben vergessen. Ich kann keinen einzigen Satz mehr formulieren, wenn ich da überall mit innen und mit sonst was für vielen Geschlechtern arbeiten muss. Das wird eine völlig unverständliche Sprache. Es geht, die ganze Poesie geht weg. Aber ich bin dann sozusagen nach den gegenwärtig gültigen Kriterien bin ich auf der richtigen Seite.
Aber meinst du nicht, dass da mittlerweile auch schon längst wieder eine Gegenbewegung da ist?
Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir diese.
Ich wollte dir gerade sagen, hier, sag so, wie du bist und drück dich aus, so wie du bist. Das wird ja hier sogar sehr gerne gesehen. Also ich würde nie auf die Idee kommen. Das Internet tut es, ja, und dann hast du plötzlich Kritiker da, die was auch immer kritisieren. Also hier sitzen wir, so, also wenn du irgendwas.
Nee, das ist
hab nicht das Gefühl, dass du was nicht sagen kannst.
Ja. In Wirklichkeit ist es mir doch auch wurscht. Ja. In Wirklichkeit sage ich doch immer, was ich denke. Aber es ist mir auch wichtig, dass diejenigen, die uns hier zuhören, verstehen, in welch missliche Situation wir uns selbst gebracht haben. Mit dieser Art von moralischem Imperativ, der dann immer eingesetzt wird, um zu prüfen, ob man noch dazugehört. Mhm. Wir waren ja bei dem kleinen Jungen gewesen, der gerne dazugehören möchte und deshalb bereit ist, alles zu tun, damit er endlich in die Arme genommen wird oder in der Peer Group mit der Schaufel spielen darf. Mhm.
Warum ist das so? Warum funktioniert die Menschheit so?
Man muss es ja anders formulieren. Es ist ja so, dass es zunächst erstmal bei dem kleinen Jungen, der jetzt dieses Bedürfnis hat, von den anderen gesehen zu werden, der auch fest davon überzeugt ist, dass er so, wie er ist, richtig ist. Und der gerne was entdecken und gestalten möchte in dieser Welt, ist ja alles richtig. Also am Anfang ist alles richtig. Mhm. Deshalb muss man die Frage präzisieren. Und die heißt, wieso ist es uns als Menschen in der Gesellschaft oder in den letzten paar tausend Jahren, ich habe keine Ahnung, wie lange das wirklich läuft, warum ist es uns im Laufe unserer bisherigen Geschichte gelungen, eine Art von Kultur des Umgangs miteinander herauszubilden, die dazu führt, dass man ständig verletzt wird von dem anderen? Warum ist das keine Vertrauenskultur? Warum muss man ständig den anderen zeigen, dass man der Größte ist? Warum kann man nicht gemeinsam, wie das in meiner altersgemischten Gruppe auf dem Dorf da war, versuchen rauszufinden, was weiß ich, wie weit die Frösche schon sind mit dem Eierlegen und ob sie sich schon verpaart haben, ob sie schon den Laich abgelegt haben, ob schon die ersten Kaulquappen geschlüpft sind. Und in dieser altersgemischten Gruppe ist es so, dass jedes Kind irgendetwas findet, was für sein Alter gerade richtig ist. Klar, dass da einer, der gerade mal 3 ist, dass der nicht in den Teich reingeht. Aber der schon 12 ist, der geht dann eben auch rein und kann auch mal ein paar Kaulquappen von dort holen, wo man normalerweise nicht hinkommt. Und in so einer altersgemischten Gruppe macht es einfach keinen Sinn, wenn man dem anderen zeigt, wie blöd er ist. Was ist so ein 12-Jähriger, wenn der einem 5-Jährigen zeigen will, was er schon alles drauf hat, das ist ja lächerlich. Dass der 5-Jährige versteht nicht, was der will. Und der 12-Jährige macht sich selber lächerlich, weil er genau weiß, dass so wie der dem jetzt zeigt, guck mal, ich kann schon auf den Baum klettern und der kleine 5-Jährige kann noch nicht mal an den ersten Ast rankommen. Das heißt keine Überlegenheit, sondern das ist Dummheit. Sodass also in solchen altersgemischten Gruppen, wo die frei miteinander spielen und die Welt entdecken können, etwas nicht vorkommt, was seit der Sesshaftwerdung und der Besitzstandwahrung, wahrscheinlich seit 10.000 Jahren, in jeder Generation immer wieder vorgekommen ist, nämlich, dass einer dem anderen was überlegen sein wollte. Wettbewerb. Wettbewerb. Und Wettbewerb, muss man sagen, braucht man. Wettbewerb braucht man in einer Gesellschaft dann, wenn einem nicht die Menschen wichtig sind, sondern die Ergebnisse. Das ist wie mit dem Paspalierobst. Erziehung braucht man dann, wenn einem nicht die Kinder wichtig sind, sondern die Äpfel, die natürlich später mal dranhängen sollen. Mhm. Und das ist dann zwangsläufig so, dass man dann auch solche Einrichtungen schafft, in denen die Erziehung und die Bildung in altershomogenen Gruppen gemacht wird. Mhm. Und solange wir solche Schulen haben und Kindergartengruppen haben, wo die immer in einem Alter sind, gibt's für die Kinder gar keine andere Möglichkeit, wenn die sich selber spüren wollen in so einer Gruppe, als in den Wettbewerb und in die Konkurrenz mit den anderen zu gehen. Mhm. Guck mal, ich kann das besser. Ja, klar. Weil was anderes haben sie ja nicht, wo sie einander und voneinander was lernen können. Und dann ist das sind Zuchtanstalten für Wettbewerb. Und da merkt man jetzt, wenn wir darüber reden, wie schwer es sein wird, eine andere Art des Umgangs in dieser Gesellschaft zu etablieren, weil die Hälfte der Bevölkerung, vor allen Dingen das Wahlvolk, was dann die nächste Regierung wählt, die sind doch alle fest davon überzeugt, dass ohne Wettbewerb geht nichts. Ohne Leistung kommt nichts. Ohne Zwang keine Leistung, ohne Druck kommt nichts raus, ohne Wettbewerb gibt es keinen Fortschritt. Ja, großartig. Das, was sie seit 10.000 Jahren Generation für Generation reproduziert haben, wo jedes Mal der kleine Junge, der da in die Welt rein wächst, solche Erfahrungen machen muss, dass er gar nicht anders kann, als in so ein Wettbewerbssystem mit eintreten. Das hat er aber nicht mitgebracht, das ist ihm vorgesetzt worden. Das ist das Leben der Erwachsenen, in das er jetzt reinwachsen muss. Und dann muss er mit denen konkurrieren oder mit seinen Altersgenossen konkurrieren. Dann gibt es solche Flaschenhälse, durch die man durch muss, also Schulabschlusszeugnis, damit man dann studieren kann. Ja, wie soll ich denn, wenn ich Biologie studieren will, Biologie studieren, wenn ich nicht der Beste in meiner Klasse bin? Also muss ich doch Wettbewerb machen, dann muss ich die anderen mit den so wegboxen und dann findet Selektion statt. Und dann beruft man sich noch auf Darwin und die Tatsache, dass es in der Natur auch Selektion gibt und sagt, das ist ein Naturgesetz. So, das kriegt. Mach das mal wieder weg.
Kriegen das die Tiere besser hin?
Alles dran. Tiere machen natürlich Wettbewerb, aber die haben keine Vorstellung davon, dass Wettbewerb so wichtig ist. Das ist sozusagen das Natürlichste der Welt, dass wenn zwei Hirsche in die Brunft kommen, so wie wir beide jetzt, und da wäre so eine tolle Hirschkuh.
Jetzt fehlen nur noch die Hirschkühe, Gerhard.
Dann wäre das doch total klar, dass ich versuchen würde, dir eine mit dem Geweih zu verpassen. Aber schon wenn die Hirschkuh nicht mehr da wäre, wäre es total uninteressant. Mhm. Wir würden doch nicht wettbewerben, um uns gegenseitig zu beweisen, wer der bessere Hirsch ist. Sondern wir würden doch, wir hätten doch einen Grund. Das ist diese Hirschkuh. Und wenn die weg ist, hätten wir schon gar keinen Wettbewerb mehr. Wenn die Brunft vorbei ist, machen die auch keinen Wettbewerb mehr. Das ist sozusagen, der Wettbewerb ist nur, der tritt nur dann auf, wenn besondere Situationen herrschen, wo Ressourcen knapp werden und sozusagen eine übersteigerte Nachfrage herrscht.
Was
das ist aber die Voraussetzung einer Marktwirtschaft.
Mhm.
Weil jetzt merkt man, wo der Wettbewerb eigentlich gebraucht wird. Für den Menschen und für das, dass sich das Menschliche entfalten kann, braucht man keinen Wettbewerb.
Mhm.
Aber dass der Markt funktioniert und man ökonomische Vorteile erzeugen kann
und
immer wieder neue Technologien und neue Produkte erfinden kann, die man dann vermarkten kann, dafür braucht man den Wettbewerb.
Mhm.
Und am Ende muss man sogar sagen, man braucht den Wettbewerb auch deshalb, weil man genügend Verlierer braucht, die unglücklich sind mit ihrem Leben und die deshalb sich gerne solche Produkte anschaffen, die da hergestellt werden. Also je mehr unglückliche Menschen es in einer Gesellschaft gibt, desto besser ist die Nachfrage nach unsinnigen Sachen.
Zum Beispiel?
Irgendwelches Plastikspielzeug. Also es gibt nirgendwo so viel Plastikspielzeug, überhaupt dummes Spielzeug, wie in den Spielzimmern von bestimmten Familien, die nicht auf der höchsten Leiter der sozialen Anerkennung angekommen sind. Denen es also überhaupt nicht so gut geht. Aber dann wollen die wenigstens, dass es ihren Kindern gut geht. Und dann kriegen die Kinder alles, wovon sie im Fernsehen oder im Internet oder in der Werbung gehört haben, dass das Kinder gerne wollen. Süßes, vielleicht auch schon mal ein Alkohol mit 12. Also natürlich das Ticket dafür, den Freizeitpark, also alles, was sie sich dann leisten können.
Wenn man uns als Eltern oder Elternpark bis hierhin zuhört und sagt, ja, in der Theorie klingt das für mich alles gut. Ja, mein Wunsch als Mama wäre doch auch, dass meine Tochter wie Pippi Langstrumpf durch die Welt springt. Aber in der heutigen Zeit mit den aktuellen und ich als berufstätige Mama und wie soll denn das alles möglich sein? Hast du eine Lösung?
Ja, das finde ich auch in Ordnung, dass man das sagt. Und dann soll man aber aufhören, sich zu beschweren. Ich meine, ich muss unbedingt arbeiten gehen. Ich glaube, dass ich unbedingt so viel im Monat verdienen muss. Ich glaube, dass das dem Kind nicht schadet, wenn es in so eine Einrichtung geht. Ich will auch selbst noch ein bisschen was anderes machen, als immerzu nur mit dem Kind am Spielplatz sitzen. Ja, bitte, dann geh arbeiten und mach das alles so. Und entfalte dich oder mach das so, dass das alles für dich passt. Weil anders kannst du, wenn du das nicht machst, bist du eine unzufriedene Mutter. Mit der kann das Kind auch nichts anfangen. Deshalb sage ich immer, mach es. Aber bitte hör auf, dich zu beschweren. Und dann hast du eben viel zu tun. Und dann schaffst du eben manches nicht. Und dann bist du eben unglücklich. Und dann wirst du auch irgendwann mit deinem Mann nicht mehr so richtig zurechtkommen. Und die Kinder werden dich auch nicht mehr mögen, weil du gar nicht mehr richtig da bist. Das musst du eben, aber hör auf, dich zu beschweren. Du hast dir das selbst ausgesucht. So, und da merkt man, wo wir eben mit der Gesellschaft sind. Man macht es so und sucht die Verantwortlichkeit woanders. Der Staat ist dran schuld, es gibt nicht genug Krippenplätze. Und der Staat ist dran schuld, es gibt ein Gender-Gay-Gap oder wie das heißt, eine unterschiedliche Bezahlung für Männer und Frauen. Der Staat ist dran schuld, es gibt nicht so. Und immer ist irgendjemand dran schuld. Manchmal sind auch die Männer dran schuld, weil die immer zu arbeiten gehen und sie zu Hause als Frau auf die Kinder aufpassen muss. Es wird immer irgendein Schuldiger gefunden, an dem man seine eigene Unzufriedenheit ablassen kann. Großartig. So läuft die Wirtschaft. Ja. Da braucht man nämlich dann bald wieder einen Urlaub. Möglichst weit weg, wo man sich einigermaßen von dem Elend erholen kann. Es ist einfach Kann auch nicht so richtig drüber lachen, weil es zu ernst ist.
Sind wir denn noch zu retten?
Ja, natürlich. Lass uns lieber darüber reden, weil das ist doch das Schönste, dass ich zusammen mit meinen vielen anderen Hirnforscherkollegen nun auch gerne und immer wieder in der Öffentlichkeit bekunden kann, dass das menschliche Hirn zeitlebens veränderbar ist. Mhm. Ist klar, baust du dir mal irgendwas ins Hirn. Manches bringst du schon aus dem Mutterleib mit und das ist eben so. Aber du kannst im Laufe deines Lebens auch immer wieder neue Erfahrungen machen. Und wenn du neue Erfahrungen machst, dann gibt es auch neue Vernetzungen. Du findest neue Lösungen, andere Lösungen, bessere Lösungen als die, die du früher mal gefunden hast. Damit kannst du die alten überschreiben. Das heißt, das ganze Leben lang kannst du aus solchen einmal ins Hirn gebauten Verwicklungen wieder raus. Du kannst dich entwickeln. Schönes Wortspiel. Mhm. Ich habe eine Akademie für Entwicklungshilfe aufgebaut. Die ist ziemlich gut und wer da Lust hat, kann da auch mal auf die Webseite gehen. Und dann heißt es, bis ins hohe Alter kannst du aus solchen eingefahrenen Denkmustern, die dann auch dein Fühlen und Handeln bestimmen, wieder raus. Und das gelingt nur nicht vielen, weil es natürlich, wir hatten vorhin darüber geredet, Energiesparmodus im Hirn. Es ist natürlich energiesparender fürs Hirn, zunächst erstmal das Alte fortzusetzen, als was Neues zu versuchen. Mhm. Das geht sehr weit. Es gibt Menschen, die sitzen in einer Partnerschaft oder im Beruf bis hierher im Schlamm. Die kriegen kaum noch Luft. Und dann gucken sie, rufen immer Hilfe und hoffen, dass jemand kommt, der sie da rauszieht. Und dann sagt, hey, du kannst einfach rauskrabbeln. Geh doch raus. Verlass diese Partnerschaft oder mach irgendwas anderes oder häng diesen Beruf an den Nagel. Und ach, das geht doch nicht. Und dann frage ich, warum geht's denn nicht? Und dann sagen sie es mir nicht, aber ich weiß es doch. Dass, wenn die aus dem Sumpf da rausgehen, das könnte sein, dass es am Ufer kalt ist. Es könnte ein Wind kommen. Vielleicht regnet sogar. Und dann sieht man ja auch nur dieses Stückchen Ufer vom Teich aus, wo man dann bisher im Schlamm steckt. Wer weiß, was dahinter kommt. Vielleicht ein Abgrund. Also muss man doch alles überlegen. Und da das alles so unsicher und unwirtlich und unbequem ist, einen Haufen Energie kostet, bleibe ich doch lieber sitzen. Mhm. Und mach so weiter wie bisher. Das ist doch alles in Ordnung. Also es ist zwar furchtbar, aber es ist noch mal bisher alles gut gegangen. So. Und dann machen die Leute lieber ewig so weiter, als dass die ihr Leben noch mal in die eigenen Hände nehmen und die entsprechenden Veränderungen in Gang setzen, die nötig wären. Und die Veränderung ist doch auch ganz gering. Es ist ja nur, dass sie bereit sind, den Blick noch mal zu öffnen. Weil das ist ja immer, wenn man so ein enges Hirn hat und verwickelt, dann ist auch der Blick ganz eng. Da guckt man immer und sieht auch nur das, was man durch diese Röhre des engen Blickes dann auch sehen will oder was man noch sehen kann. Und jetzt kann man aber doch das auch mal aufmachen. Vielleicht nicht gleich in der Situation an der Arbeit, wo die Anspannung zu groß ist, aber vielleicht geht man nachmittags mal in den Wald. Mhm. Geht man schön spazieren in so einem alten Gemäuer und setzt sich auf eine schöne Wiese. Mhm. Und dann geht der Blick auf und dann merkt man, wow, da piepen ja sogar noch Vögel. Und dann merkt man, wie man Teil dieses ganzen Großen ist. Und dass man doch eigentlich in dieser Welt gehalten ist und dass man sich doch eigentlich freuen kann über alles, was man da, so, und dann geht das auf und dann entsteht eine andere Haltung. Das ist eine andere Haltung als die, die du eben noch hattest, als du auf deinen Chef geschimpft hast und nicht wusstest, wie du die Aufgaben alle bewältigen sollst. Ja, muss man sich mal aus diesem Hamsterrad des Funktionierens, muss man einfach ab und zu mal raus. Sonst weiß man ja überhaupt nicht, wie das außerhalb dieses Hamsterrades aussieht. Mhm. Die einfachste Lösung, die ich da bisher gefunden habe, besteht darin, dass man jemanden einladen kann und ermutigen kann und inspirieren kann, künftig oder bei allem, was er tut oder sie tut, doch sich vorher noch mal kurz zu fragen, ob das, was da getan wird, ihr oder ihm gut tut. Jetzt merkst du schon wieder, wie ich mit diesem sprachlichen Firlefanz da die, mir die schönen Sätze kaputt mache. Hm. Also ich könnte mich fragen, ob es mir gut tut. Hm. Und dann, wenn ich das tue und ihr das dann auch vielleicht versucht, wird man feststellen, dass man sehr viele Dinge im Laufe des Tages tut, die tun einem nicht gut. Mhm. Man redet mit Leuten, die man nicht leiden kann. Man geht am Bäckerladen vorbei und holt sich wieder so ein weißes Teigzeug, was sowieso nicht schmeckt. Man isst auf der Straße. Ist ja furchtbar. Unter Bedingungen, wo normalerweise man sagt, das kann gar nicht schmecken. Man isst mit Leuten abends irgendwo zu einer Zeit, wo man sagt, da isst man lieber nichts mehr, weil man sowieso nicht schlafen kann. Und man isst auch dann mit Leuten, die man gar nicht so leiden kann. Also das muss ich mir doch nicht alles antun. Also alleine auf der Ebene des Essens hätte ich zig Möglichkeiten, mir was Gutes zu tun. Und da bin ich noch gar nicht auf die andere Ebene gegangen, die jetzt natürlich sich gleich anschließt. Ich muss doch auch nicht das Gerät immer zu einschalten. Kann doch auch einfach mal sagen, es gibt da einen Knopf dran. Und bevor ich wie so ein Automat schon wieder drauf drücke und mir irgendwas angucke, was ich mir immer angucke, schalte ich das mal aus und guck mal, was dann passiert. Und auf einmal habe ich den ganzen Abend frei. Ja, auf einmal kann ich mich selber endlich mal fragen, worauf ich heute Abend überhaupt Lust habe. Ja, vielleicht will ich ein bisschen spazieren gehen, vielleicht will ich tanzen gehen, vielleicht will ich mit meiner Frau einen schönen Abend verbringen, Kerzen anzünden, Wein trinken, sich gegenseitig was Hübsches erzählen. Es gibt da tausend Sachen. Ich will das gar nicht bis zum Ende alles ausführen. So, und dann, wenn ich das tue, dann, und das weiß ich aber jetzt ganz genau, wenn jemand anfängt, darauf zu achten, dass er nicht immer zu, geht das ja nicht, aber ab und zu mal, sich was Gutes tut, dann erlebt er sich wieder als Gestalter seines eigenen Lebens. Und das ist der Ausbruch aus dem Hamsterrad. Im Hamsterrad wird er gedreht und er dreht das Ding auch selber. Aber wenn er anfängt, sich mal da mal rauszukommen und sich mal an dem zu freuen, was er jetzt gerade macht, nicht weil er muss, sondern weil er will, dann verbindet er sich wieder mit sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen und er wird wieder Gestalter. Und damit sind die Grundbedürfnisse eines Menschen plötzlich wieder viel besser gestillt. Und wenn ich nicht mehr so bedürftig bin, dann brauche ich auch nicht mehr so viel von anderen. Dann will ich nicht mehr so viel haben. Also wenn es mir gut geht, brauche ich doch nicht, dass du mir dauernd sagst, was ich für ein toller Typ bin. Es geht mir doch gut. Ich will auch nicht dauernd Wertschätzung und Anerkennung und sonst was von dir und gar Bewunderung. Brauche ich alles nicht. Das brauche ich nur, wenn es mir schlecht geht. Dann benutze ich dich als Aufbauhilfe. Und wenn wir da so eine Gesellschaft haben, wo alle sich gegenseitig sozusagen versichern müssen, wie toll sie den anderen finden und dass es alles richtig ist, was sie da machen, dann ist das sehr viel Aufbauhilfe, die da geleistet wird. Und da muss man fragen, warum sind denn so viele unterwegs, die aufgebaut werden müssen? Mhm. Die könnten auch einfach selber da stehen und sagen, das Leben macht mir so eine Freude. Und es ist auch so toll, mit so einem Menschen wie mit dir jetzt zusammen zu sein und mal eine Stunde über alles Mögliche zu reden, obwohl ich eigentlich auch noch was anderes machen könnte, aber das habe ich mir jetzt mal ausgesucht. Mhm. Ich hätte auch was anderes, also ich hätte auch jetzt schön mich da hinten alleine auf die Wiese unter dem Baum setzen können, meditieren können oder so. Aber wir hatten uns verabredet und dann hatte ich die Wahl. Ich hatte die Wahl, mich darauf zu freuen oder mich darüber zu ärgern, dass ich mich mit dir verabredet habe. Und da kommt was völlig anderes raus. Du merkst, ich habe mich gefreut. Mhm. Ich hätte mich aber auch anders entschließen können. Mhm. Und dann wäre das hier alles Mist geworden. Mhm.
Und wir haben gerade so eine schöne Kohärenz. Ne? Der Laubbläser hat aufgehört, es fallen keine Kastane. Es ist kurz, ist alles perfekt.
Ja, das wenn ich ist ja dann häufig so, dass wenn es erst mal anfängt zu passen, dann fügt sich sehr vieles, was man bisher für
ich habe das auch
nicht mehr zusammengehörig und zusammenpassend erlebt hat.
Auf Reisen immer wieder festgestellt, ja, wenn du merkst, dass du dann in so eine komische Abwärtsspirale reinrutscht, irgendwie der Zug ist verspätet, du hast schon eine Stresssituation, dann kommst du an und plötzlich, also ein Dominostein nach dem anderen fällt irgendwie so in die falsche Richtung. Dann aber kurz innezuhalten, tief Luft zu holen und sagen, nee, Moment mal. Also wir bauen uns das jetzt wieder so, dass es passend gemacht werden kann oder passend gemacht wird. Geht es dann da ja auch relativ schnell, dass es wieder in die richtige Richtung geht und die Dinge wieder besser zusammenpassen, oder? Hast du da auch so?
Ja, aber das, da muss man eben sagen, das kannst du nicht von jemandem verlangen.
Mhm.
Also entweder der ist dazu in der Lage oder er kann es nicht.
Mhm.
Und kann da hat man gesagt, das hängt damit zusammen, wenn einer immer nur so schlechte Erfahrungen gemacht hat beim Zugfahren und da auch nie ein Clown dabei gewesen ist wie du, der die rote Nase aufgesetzt hat und den ein bisschen nett unterhalten hat, und, sondern der immer nur missmutige andere getroffen hat, die sich genauso über die Bahn geärgert haben, dann ist der in diesem Film drin. Dann ist das fast wie eine innere Einstellung, eine Haltung. Und schon, wenn der überhaupt nur dran denkt, dass er schon wieder mit dem Zug fahren muss, nimmt er lieber das Auto.
Mhm.
So. Und wenn er dann doch fahren muss, hat er schlechte Laune. Und wenn dann der Zug wieder Verspätung hat, hat er ja schon vorher gewusst. Mhm. Der kommt aus der Nummer nicht raus. Und ich habe aber schon eben mit der roten Nase und dem Clown gesagt, dass das keine Zwangsläufigkeit ist, sondern es könnte passieren, dass er auf so einer Zugfahrt missmutig auf seinem Sessel hockt und dann aber doch auch sich mal bewegen muss, weil es schon so lange dauert. Und dann geht er da in diesen Speisewagen und da ist nur noch ein Platz frei. Und dann setzt er sich dahin und gerät in so eine Truppe von drei anderen, die, also das können, müssen nicht unbedingt hübsche Frauen sein, das können auch alte Männer sein, aber die richtig interessant unterwegs sind.
Mhm.
Und dann hängt er sich damit rein und der wird auch gefragt, sagt, was meinst du dazu? Und dann ist er damit drin und dann vergisst er auszusteigen, weil es so schön ist. So, und dann schimpft er hinterher, ach, das war eigentlich, die Bahnfahrt war schon gut, aber dass ich so bescheuert war und nicht ausgestiegen bin und jetzt statt in Basel in Zürich angekommen, das ist natürlich doof.
Das ist
schon mal eine ganz andere negative Einstellung.
Siehst du dich auch als jemand, der manchmal mit roter Nase und Tröte durch die Gegend läuft, weil du eine andere Perspektive anbieten kannst und inspirierst?
Ja, aber es wird niemand meine rote Nase sehen. Das heißt, die ist innerlich.
Hm.
Das ist die Bereitschaft, mich für einen anderen Menschen zu interessieren. Das reicht. Und dann merke ich ja, wenn dann der andere Mensch irgendeine Regung zeigt, auf die ich dann reagieren kann, dann kann das so ein zauberhaftes Gespräch werden. Weil ich auch gelernt habe, dass ja in jedem Menschen, also ich kann ja nicht jeden Menschen lieben und sonderbar mögen, aber ich kann doch in jedem Menschen irgendwas finden, was ich mag. Da muss ich aber mich drauf einlassen und auch suchen. Also so auf den ersten Blick zeigt sich das bei manchen nicht so ganz deutlich, dass sie auch Anteile in sich haben, die man mögen kann. Aber wenn man dann so ein bisschen geduldig ist und genauer hinguckt und nicht gleich schon wieder in seinen moralischen und sonstigen Werturteilen steckt, sondern es offen lässt, muss mal gucken, was das für einer ist, dann wird man feststellen, irgendwas findet man an jedem Menschen, was man mögen kann. Das ist übrigens interessant, wenn es jetzt nämlich in der nächsten Stufe darum geht, dass du sagst, okay, wenn jemand noch mal den Blick aufkriegen sollte und er das alleine nicht schafft, dann könnte man ihm ja helfen. Ja, der Hirnforscher sagt, verändern kannst du ihn nicht. Es sei denn, du glaubst, du das machen zu müssen, was jeder Dompteur macht, Abrichtung und Dressur. Das kannst du machen mit Belohnung und Bestrafung. Ihn zum Objekt deiner Korrekturmaßnahmen zu machen. Das macht er aber nur, solange du mit deinen Belohnungen und Bestrafungen kräftig genug die Impulse setzt. Ansonsten fällt er dann wieder zurück und dann wird wieder das deutlich, was wir diese innere Einstellung nennen. Und die ändert sich nur dann, wenn der eine neue Erfahrung macht, wo ich gesagt habe, wenn der aufgeht. Und wenn er es alleine nicht hinkriegt, kannst du ja versuchen, dem zu helfen, dass der Blick nochmal aufgeht.
Mhm.
Und jetzt kommt es, das kannst du aber nur dann, wenn du den magst.
Mhm.
Als Dienstleister kannst du das nicht.
Mhm.
Deshalb funktioniert in vielen Berufen das einfach nicht.
Mhm.
Du musst ihn mögen.
Mhm.
Also manchmal, also Amerikaner würden sagen, es gibt Tricks, die man anwenden und auch lernen kann in Kursen, dass der andere glaubt, man mag ihn.
Mhm.
Aber da habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, wenn ich als Europäer darüber komme und die kommen dann so auf mich zu, oh, how nice, can I do anything for you? Dann gehe ich eher zurück. Mhm. Das kann nicht echt sein, weil die habe ich noch gar nicht richtig kennengelernt. Mhm. Da küsst er mich schon und drängt sich auf. Am Ende ist es irgendeine Frau in der Gaststätte, die als Bedienung da nur will, dass ich mir noch irgendwas anderes kaufe. Also es muss echt sein. Du müsstest ihn mögen und jetzt haben wir es schon gesagt, als Dienstleister kannst du es nicht, aber und als Vorgesetzter könntest du es, aber nur dann, wenn du diesen Mitarbeiter magst. Und der Mitarbeiter, bei dem du diesen Blick öffnen könntest oder wo du dem helfen könntest, dass der aus seiner Nummer endlich mal wieder rauskommt, das ist aber meistens auch der, der dir am meisten auf die Nerven geht. Also den, den du am wenigsten leiden kannst, den müsstest du jetzt mögen. Sonst kannst du ihn nicht einladen. Mhm. Das ist die Kunst, das ist Führungskunst. Mhm.
Was ist deine Definition von Liebe?
Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen, den ich da liebe. Mhm. Oder die. Und da kann, das können meine, das kann ein Kind sein. Mein Kind kann meine Partnerin sein, wo ich ein bedingungsloses, also egal wie blöd die ist, ich würde trotzdem immer versuchen, ihr Möglichkeiten zu bieten, wo sie den Blick aufkriegt. Und ich würde mich über alles, was sie tut, wo das in die Welt hinausgeht, freuen. Und wenn das notwendig ist, dass sie mich, damit sie so unbekümmert sich entfalten kann und in die Welt hinausgeht, mich verlässt, würde ich sagen, tu es, mach's. Das ist es. Dann geht's nicht anders. Das heißt, Liebe muss auch nicht den anderen ständig festhalten. Und wenn ich dann solche auf dem Popmarkt verfügbaren Gesänge höre, I can't live any longer without you, dann ist das keine Liebe, das ist Abhängigkeit. Da ist ein Junkie unterwegs, der einen sucht, der ihn am Leben hält. So, und da, wenn ich das dann so offen sage, es tut mir leid, aber manche sind dann sehr erschrocken, weil das ist die Art, wie sie glauben, dass sie den anderen lieben. Mhm. Dann wird auch verhandelt, was man von dem anderen hat. Also das, das ist doch schön, ich kann das und du kriegst von mir das und dafür kriege ich von dir jenes. Und das ist ein Geschäft, hat mit Liebe auch nichts zu tun. Mhm. Und dann fängt schon an, spannend zu werden, dann wird auch plötzlich klar, dass zwei, die sich total gleich sind, weil die sich über irgendeine Plattform gesucht haben und alles ausgefüllt haben, was sie alles mögen, dass die natürlich in einer schwierigen Situation sind, weil die gar nichts Richtiges haben, was sie austauschen können. Was soll ich denn an dir mögen? Das ist ja, als ob ich mich selber mag, wenn du sowieso so genauso bist wie ich. Mhm. Du musst doch anders sein, damit das spannend wird. Wie soll denn eine Erotik entstehen? Bei Gleichen, da muss doch was auseinandergehen, auch mal konflikthaft werden. Keine Ahnung, dass man sie wieder versöhnen kann. Das gehört doch alles dazu. Mhm. Und da merkst du schon, dass da, vielleicht ist der Begriff Liebe der ausgetrampelste und am meisten in den Dreck gezogene Begriff, den wir kennen. Weil da wird so viel mit Liebe bezeichnet, was mit Liebe wirklich definitiv gar nichts mehr zu tun hat. Mhm. Auch das ganze Rotlichtviertel. Liebe ist auch nicht Sexualität. Mhm. Das ist Erotik. Mhm. Und Sexualität hat eine hohe Form, die heißt Erotik. So, und ohne diese Erotik ist alle Sexualität eine Sportübung. Mhm. Naja, ich muss, glaube ich, an der Stelle langsam aufhören, weil dann kommen zu viele.
Ich finde, du hast auch allein eine sehr gute erotische Farbe von deinem T-Shirt an. Es hat gerade, ich dachte mir, du passt alles zusammen. Gerald Hüther spricht jetzt über Erotik mit rosa T-Shirt und Jackett. Wunderbar. Liebe, nochmal kurz zur Liebe zurück.
Und vor allem, lass mich das noch kurz sagen. Mhm. Du kannst, jetzt wird es nämlich klar, du kannst also nur etwas Lebendiges lieben. Mhm. Was Totes kannst du nicht lieben. Mhm. Ein Bild kannst du doch nicht lieben. Und solange, also wenn es Liebe sein soll und du ein wahrhaftiges Interesse an der Entfaltung hast, musst du ja was vor dir haben, was sich auch entfalten kann. Und mein Auto zum Beispiel kann sich nicht entfalten. Und deshalb ist es auch albern, davon zu reden, dass ich mein Auto liebe. Aber ein Maikäfer oder ein Tier oder mein Hund oder ein Pferd, die können sich alle entfalten, weil das sind Lebewesen. Mhm. Und da ist es in allen angelegt, dass sie danach drängen, sich zu entfalten. Diese Gänseblümchen hier, die wollen sich entfalten. Mhm. Die kann ich lieben. Mhm. Ja, aber den Rechen, den der Gärtner benutzt, den kann ich doch nicht lieben. Mhm. Den gibt's, ja, da habe ich auch keine Haltung dazu und keine Meinung. Aber lieben ist eben etwas, was sich darauf richtet, dass etwas Lebendiges zu dem werden kann, wofür es angelegt ist, was in ihm drinsteckt. Deshalb ist die Liebe sozusagen eine potenziell entfaltende Kraft, die sich aber nur entfalten kann, wenn es da jemanden gibt, der diesem Lebewesen oder dieser Frau oder diesem Kind das Gefühl gibt, dass es bedingungsloses Interesse, dass man ein bedingungsloses Interesse an dieser Entfaltung hat. Mhm. Und davon, dass ich immer erzähle, ich hätte so ein bedingungsloses Interesse an der Entfaltung meines Kindes, ist noch nicht viel gewonnen, wenn das bei dem Kind gar nicht ankommt. Ich muss also auch über die Fähigkeit verfügen, mein bedingungsloses Interesse so kundzutun, dass der Geliebte es auch merkt.
Wie mache ich das?
Ja, da wird es jetzt schwierig, weil das sagen wir immer, das muss echt sein. Also mit Worten ist schon schwierig. Aber indem ich ihn teilhaben lasse an meiner eigenen Lebensfreude, das wär's. Mhm. Weil dann springt das ja über. Ich habe Interesse an, was weiß ich, an dieser wunderbaren Wiese. Und indem ich dieses Interesse dich erleben lasse, kann es passieren, dass du dich auch für die wahnsinnige Wiese interessierst. Mhm. Dann kriechen wir hier beide rum und gucken, was es hier alles gibt. Und dann hat sich dein Horizont erweitert. Mhm. Und da hat sich was entfaltet, was sich ohne dieses Gespür, was du da hast, nicht entfaltet hätte. Mhm. So, aber davon, dass ich dir die Wiese erkläre, sorry.
Kommt nichts an.
Da kommt nichts an. Deshalb nützen diese ganzen vielen Schilder, die da überall als Schautafeln im Wald aufgestellt sind, wo da immer steht, wofür das gut ist und was der Borkenkäfer macht und wie ein Ökosystem aussieht. Das kann man da hinstellen, aber das ist also aus meiner Sicht das reine Selbstbefriedigung für die Pädagogen, diese Waldpädagogen, die da meinen, solche Schilder aufstellen zu müssen, damit Menschen bereit sind, den Wald zu schützen. Mhm. Aber man ist doch nicht bereit, den Wald zu schützen, weil man von ihm einen Vorteil hat. Das ist ja wieder nur eine Geschäftsbeziehung. Ich gehe in den Wald, um dort zu baden. Mein Gott. Oder ich fahre mit dem Mountainbike in den Wald, um mich zu bewegen und mich sportlich zu betätigen. Du benutzt den Wald. Und davon, dass du ihn benutzt, wirst du ihn nicht schützen wollen, weil er dir gar nicht am Herzen liegt. Dir im Grunde genommen egal, du kannst auch woanders mit deinem Mountainbike fahren. Und wenn du den Wald wirklich, wenn du wirklich möchtest, dass jemand auf die Idee kommt und das Gefühl herausbildet, den Wald zu schützen, dann müsstest du ihm helfen, dass er sich in den Wald verliebt. So, und dann frage ich immer die Waldpädagogen, wie macht ihr das? Sie wissen es nicht. Weil da gibt es auch viele, die sind auch nicht in den Wald verliebt und trotzdem Waldpädagogen. So wie es viele Lehrer gibt, die nicht in ihre Kinder und die Schüler verliebt sind. Und trotzdem Pädagogen sind. Es gibt sogar Eltern, die nicht in ihre Kinder verliebt sind und die trotzdem großziehen.
Bräuchten wir mehr Liebe auf der Welt?
Ja, schon als Schlagwort definitiv nicht. Also wenn mehr Liebe in der Welt wäre, wäre es sehr gut. Aber die Liebe kommt nicht dadurch in die Welt, dass man drüber redet. Das kann man nur... Also es käme mehr Liebe in die Welt, wenn es sehr viele einzelne Menschen gäbe, die diese Liebe in sich tragen würden. Das heißt, es müssten Menschen sein, die nicht da und daher kommen und erzählen, was sie alles lieben, sondern die müssen erstmal mit sich selbst glücklich sein und sich selber mögen. Mhm. Und das sind nicht so sehr viele, leider. Mhm. Wenn Es gibt viele, die da ständig anderen was Gutes tun wollen. Aber man kann ja einen anderen Menschen nur dann mit Liebe begegnen, wenn man diese Liebe in sich selbst auch trägt. Ich kann auch jemandem nur friedfertig entgegenkommen, wenn ich diese Friedfertigkeit in mir trage. Das heißt, da wo alles losgeht, ist nicht, dass ich anderen sage, sie sollen etwas Liebe verbreiten, sondern indem ich andere Menschen vielleicht einlade, ermutige und inspiriere, ihr Leben so zu gestalten, dass sie sich darüber freuen, dass sie der Gestalter dieses Lebens sind. Und dann fangen sie an, sich zu mögen.
Kann ich dieses Gefühl der Liebe, selbst wenn ich es selber nicht erlebt habe, für mich eigen entwickeln? Dass ich jetzt mal ganz egal deiner eigenen Geschichte trotzdem eine neue Perspektive, eine neue Herzensperspektive auf Welt, Umfeld, Menschen entwickeln.
Die meisten Psychologen würden wahrscheinlich sagen, das geht nicht. Mhm. Das hängt aber auch ein bisschen mit unserer Tradition dieses Faches zusammen, weil da konnte man sich ja früher noch nicht mal vorstellen, dass man sich überhaupt noch mal im Leben verändert. Mhm. Und dann war ja der Charakter festgelegt. Und das konnte man dann nur noch versuchen, ein bisschen mit dem zurechtzukommen, was man da als Mitgift charakterlich mitgekriegt hat. Und das war wiederum genetisch festgelegt, sodass da also eigentlich gar nichts zu machen war. Insofern braucht man sich nicht zu wundern, wenn heute die meisten der Meinung sind, dass wenn einer diese Liebe nicht erfahren hat, wird er sie auch nie in seinem Leben erleben können. Und ich behaupte, dass das nicht stimmt. Und das kann ich deshalb sagen, weil jeder einen Zustand erfahren hat, und zwar am eigenen Leibe, nicht gehört, oder sondern erlebt hat, wo das möglich ist, was nur in der Liebe möglich ist, nämlich gleichzeitig sich verbunden zu fühlen und autonom und frei. Das ist ja so eine Liebesbeziehung. Wenn wir sie miteinander hätten, würde ich doch alles dafür tun, dass du dich frei fühlst, nicht in den Fesseln meiner Liebe gefangen und mit dem klebrigen Schleim meiner Liebe eingeklebt, sondern ich würde alles dafür tun, dass du frei bist, in deine Kraft kommst. Und ich würde mehr oder weniger als Nebeneffekt dann erleben können, wie du dich vielleicht auch deshalb, weil ich dich freilasse, du dich so sehr mit mir verbunden fühlst. Mhm. Und dann sind diese beiden Grundbedürfnisse von Freiheit und Verbundenheit gestillt. Aber die einzige Beziehungsform, in der das geht, heißt Liebe. Nicht Geschäftsbeziehung. Und auch nicht Abmachung. So, und natürlich gab es mal eine Zeit, wo auch derjenige, den diese Liebe nie so richtig nahe gekommen ist und der sie nicht so richtig erleben konnte, wo er sie doch gespürt hat, nämlich in der Phase, als er gleichzeitig gewachsen ist, sich entfaltet hat und verbunden war. Mhm. 9 Monate lang kann man dagegen nichts tun. Mhm. Das erlebt jeder Mensch. Wenn er das nicht erlebt, kommt er nicht auf die Welt, dann stirbt er. Mhm. Vorher schon. Mhm. Aber diese 9 Monate Grundlage eines Organismus, der dann mit dieser Grundlage weitermacht, die sind schon da. Mhm. Und deshalb weiß jeder Mensch tief im Inneren, dass die Liebe ein Zustand ist, wo man sich gleichzeitig unglaublich verbunden und trotzdem unendlich frei fühlt. Mhm. Das würden die meisten aber gar nicht zugeben, weil es ist ihnen auch nicht bewusst. Mhm. Das ist aber dann das, wo ich immer denke, das ist eigentlich die Aufgabe von Wissenschaft, dass sie so etwas herausarbeitet und Menschen dabei hilft, sich dessen bewusst zu werden. Das ist ja das, was wir uns auch fragen müssen, was denn überhaupt über die vielen Jahrtausende passiert ist. Also ich kann jetzt als Wissenschaftler kann ich sagen, die Leute in der sogenannten Steinzeit, als sie noch als Jäger und Sammler unterwegs waren und so eine reichhaltige Welt hatten, wo die sich um alles kümmern müssten, wo die also feinste Sinne herausbilden mussten und wo jeder auf irgendeine Art und Weise in diesen Jäger- und Sammlergemeinschaften für irgendwas gebraucht wurde und Teil der Gemeinschaft war, das nennt man individualisierte Gemeinschaft. Jeden braucht es und Es geht aber nur gemeinsam weiter. In dieser Zeit hatten die Menschen auch ein größeres Gehirn als jetzt, in der Neuzeit. Hm. Das sagt ja keiner so gerne. Aber das lässt sich ja vermessen. Hm. Und wenn man das nicht glaubt, dann kann man das ja auch nochmal umgekehrt messen. Man kann schauen, was zum Beispiel verwilderte Hausesel, in Südamerika gibt es davon viele, die da draußen rumrasen und schon seit 2-3 Generationen sozusagen abgehauen sind beim Bauern, aber überlebt haben. Dann kann man gucken, wie groß deren Gehirn ist. Und dann kann man gucken, wie groß das Hirn derer ist, die zu Hause geblieben sind. Hm. Das ist fast ein Drittel.
Krass.
Krass. Das nennt man Domestizierungseffekt. Mhm. Das wird eine armselige Welt im Stall. Mhm. Da gibt es fürs Hirn auch nicht viel zu verknüpfen. Und dann bleibt auch wenig von diesem riesigen Angebot stehen. Zur Welt kommt jeder Esel mit unendlichen Möglichkeiten. Also aus jedem könnte Hausesel, Stallesel, Wildesel, sonst was werden. Aber wenn er es nun schlecht trifft und als Hausesel landet oder es ihm besonders bequem vorkommt, Hausesel zu sein, dann muss er damit leben, dass er eine Kümmerversion dessen im Hirn hat, was draus hätte werden können.
Gibt es in diesem Falle dann Schicksal, dass Schicksal und Vorbestimmung ist vorbestimmt, ob ein Esel auf die Welt kommt und bestimmt ist als Hausesel? Oder kommt einfach mal irgendwie einfach ein Esel auf die Welt und danach wird verteilt? Oder gibt es da gar keine Regel dafür, sondern der eine ist Hausesel, der andere ist Wildesel?
In der Natur, wenn der Mensch nicht da wäre, mit seinen Vorstellungen, worauf es ankommt. In der freien Natur ist das nicht vorbestimmt. Mhm. Es sei denn, man hat gerade mal so eine Phase, wo so ein Heuschreckenschwarm drüber zieht. Da kann man sagen, die nächsten 10 Tage weiß ich schon, was jetzt passiert. Aber schon im nächsten Jahr weiß ich es nicht mehr. Mhm. Das heißt, dass die Natur und das Leben erfindet sich dann ja auch immer wieder neu. Da kommt man mit solchen Vorbestimmungen nicht weiter. Aber der Mensch kann sich eben nebenbei gesagt, in Ermangelung von genetischen Programmen, die ihm die Richtung vorgeben, eine eigene innere Orientierung aufbauen, wohin es geht, anhand von Vorstellungen. Mhm. Und die Vorstellungen sind ja dann immer das Ergebnis der Lösungen, die er im bisherigen Leben so gefunden hat. Und so versucht er es auch weiterzumachen. Und da gibt es Menschen, wo ich sagen würde, das ist sehr gut vorhersehbar, wie die weitermachen werden. Mhm. Einmal Fußballfan, immer Fußballfan. Oder noch schlimmer, einmal Politiker und Parteigenosse, der sich da hoch erkämpft, der wird das bis zum Lebensende so weiterführen.
Gibt es sowas wie einen Seelenweg oder Seelenplan in deiner Vorstellung?
Es gibt eine Bestimmung, der wir eigentlich, wo es gut wäre, wenn wir der folgen. Aber nicht in dem so geistigen, esoterischen oder wie auch immer angehauchten Kontext. Wobei ich da das nicht despektierlich meine. Mhm. Ich finde, dass der Mensch ein spirituelles Wesen ist und dass deshalb auch Menschen diese Möglichkeit brauchen, dass sie spüren, dass sie in etwas Höheres eingebettet sind. Und vielleicht auch, dass sie in einer Welt leben, in der es irgendwas gibt, was sie schützt. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es möglich ist, mit seinen Gedanken Stühle zu verrücken oder vorherzusagen, was übermorgen hier passieren wird. Aber ich kann dich oder eine andere Person in eine Situation bringen, wo das hochwahrscheinlich wird, dass du übermorgen genau das tun wirst. Und am einfachsten geht es, indem ich es dir einrede. Kommst zu mir, ich bin jetzt der Wahrsager. Und ich sage dir, du pass mal auf. Nicht übermorgen, aber am Tag danach. Da passiert dieses und jenes. Du musst irgendwas machen. So, und dann weiß ich, dass du am Tag vor dem Ereignis bestimmte Dinge tun wirst, um dich vor dem Ereignis zu schützen. Mhm. Und das kann ich dann auch messen und kann das auch nachweisen, dass du das machen wirst. Mhm. Mhm. Damit habe ich dich mit meiner Vorstellung manipuliert. Mhm. Und das passiert ständig. Das machen unsere Medien so. machen unsere Politiker so. Mhm. Unsere Geschäftsleute, die uns was verkaufen wollen, sagen auch vorher, was passieren wird. Na, wenn ich mir endlich diese Faltencreme da drauf schmiere. Dass das dann nicht so ist, ist. Aber ich mache es.
Das ist ja erstmal egal. Ich kaufe mir die Wunschvorstellung des Endergebnisses. Aber es gibt eine Bestimmung und es gibt deiner Meinung nach etwas, was irgendwie auch so ein bisschen auf uns aufpasst hier und das alles zusammenhält. Oder sind wir einfach hier und...
Das mit der Bestimmung und dem, was da aufpasst, hängt für mich total zusammen und ist eigentlich aus dem Gleichen abgeleitet. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Menschen Teil dieser großen lebendigen Gemeinschaft sind, die sich hier auf dieser Erde herausgebildet hat. Und dass wir nur eine andere Form haben. Dass es aber da auch Bakterien gibt und Viren und Gänseblümchen und Grashüpfer. Und die haben alle eine besondere Form und deshalb auch eine besondere Rolle und eine bestimmte Funktion in diesem riesigen, nennen wir es mal, lebendigen Gefüge als Gesamtes. Mhm. Und wenn ich das so sehe, dann ist doch klar, dass ich als Mensch in dieses große Gesamtgefüge des Lebendigen eingebettet bin. Und dass da auch sozusagen eine Eingebettetheit entsteht, die mich schützt. Ich würde nicht mehr geschützt, wenn ich rausginge. Mhm. Oder wenn ich mich gegen das lebendige Ganze wende und es versuche zu zerstören. Dann wird es gefährlich für mich. Aber solange ich mich als Teil dieses großen lebendigen Systems verstehe, bin ich dort auch geschützt. Und dann, wenn wir das so rum betrachten, dann kann man ja sagen, na gut, dieses Lebendige hat eben in diesem großen Prozess der Selbstorganisation des Lebendigen hat sich dann eben der Maikäfer und das Gänseblümchen und alles Mögliche an Formen herausgebildet. Da können uns die Biologen relativ gut erklären, warum solche Formen mal entstehen und dass die dann auch wieder verschwinden können, wenn sie von anderen Formen überholt werden oder wenn ihre Leistungen von anderen Formen übernommen werden oder wenn sich die Lebensbedingungen so verändert haben, dass für manche Formen es nicht mehr so günstig ist. Aber in dieser ganzen Formenvielfalt ist dann ja auch der Mensch mit eingebettet und dann kann man ja die Frage stellen, welche Aufgabe dann eigentlich dem Menschen zukommt, welche Rolle er als besondere Form spielt. Weil es sind ja nicht alle Lebewesen, auch nicht alle Tiere mit der Fähigkeit ausgestattet, sich Vorstellungen zu machen und sowas wie Bewusstsein herauszubilden. Da würde ich jetzt sagen, es muss ja bei dieser Evolution des Lebendigen irgendeinen Grund gegeben haben, dass da plötzlich eine Form entsteht, die ein Hirn hat, mit dem sie sich was vorstellen kann und was dann auch nicht so fest determiniert ist, dass man es nur benutzen kann, um das bereits Vorhandene zu lenken und zu steuern, sondern auch Zukunft gestalten kann. Mhm. Und man plötzlich auch in sozialen Bezügen sozusagen nochmal die Kapazität des einzelnen Hirns erweitern kann. Wenn 5 Leute zusammen ihre Grütze in einen Topf werfen, ist das 5-mal so viel Hirn, als einer alleine hat. Und dann komme ich relativ schnell zu der Vorstellung, dass das schon ein bisschen zauberhaft ist, dass es der Gedanke nahe liegt, dass das Leben wohl immer wieder am Ende Formen hervorbringen wird, die zum Beispiel, weil es ja Leben über kurz oder lang ohne Fortbewegung nicht geben wird, wenn es nur sessile, also festsitzende Formen sind, wie die, was weiß ich, wie die Polypen oder wie die Gänseblümchen, dann können die ja das nicht entfalten, was zu diesem Entfaltungsprozess gehört. Und das heißt, die ständige Erschließung neuer Möglichkeitsräume, die kleben da fest, ja. Und deshalb ist über kurz oder lang so, dass da auch die Bewegungsfähigkeit erfunden wird. Und wenn man sich erstmal bewegen kann, da gibt's dann auch bei einem Vielzeller ein Vorn und ein Hinten. Und dann kommt ein Teil des Körpers schneller in Kontakt mit der Außenwelt und neuen Verhältnissen, auch gefährlichen Verhältnissen, als der andere Teil. Mhm. Und dann ist es klar, dass das Nervensystem, wenn es dann eins gibt, und das braucht es ja, schon alleine zum Bewegen, dass das nach vorne rückt. Mhm. Und dann ist das Frontalganglion, bei den Regenwürmern zum Beispiel. Mhm. Ja, und aus diesem Frontalganglion wird dann das, was man schon bei den Insekten sieht, auch vorne, klein, aber immerhin, können die auch schon eine ganze Menge. Und dann wird das Ding sozusagen immer größer und auch immer leistungsfähiger, immer höher vernetzt. Es befreit sich förmlich dann sogar von der Programmiertheit und wird so formbar und veränderbar und anpassungsfähig, dass jeder Mensch am Ende, der so ein Gehirn mitgebracht hat, eine andere Struktur des Hirns herausbilden wird, weil ja jeder was anderes erlebt und sich das Hirn mit seinen feinen Vernetzungen anhand dieser Erfahrungen, die jeder Mensch macht, strukturiert. Mhm. Und da ist natürlich irgendwo in einem anderen Kulturkreis, wenn du da groß wirst, machst du andere Erfahrungen als hier. Mhm. Also dieses Beispiel mit den Inuit, die da, was weiß ich, 35 verschiedene Sorten von Schnee auseinanderhalten können, das wirst du also nie in deinem Leben hier brauchen, in der Schweiz. Da reicht Pulverschnee und noch was, also drei Sorten, aber mehr nicht. Mhm. Also das heißt, da entsteht dann auch diese Fähigkeit, immer mehr von der Welt in sich aufzunehmen. Mhm. Und das gehört dann dazu, dass man, je nachdem, was man in sich aufnimmt, wird man dann ja diese Lösungen in sich aufnehmen, die man gefunden hat. Ein Inuit wird andere Lösungen für sein Zusammenleben und sein Leben finden müssen, als ihr beide. Mhm. Und diese Lösungen werden ja als Vorstellungen im Hirn verankert und mit den Vorstellungen läufst du dann rum. Mhm. Und diese Vorstellung benutzt du, um die Welt zu gestalten. Mhm. Also wir hier, so wie es eben in der Schweiz oder in Deutschland üblich ist, wohl wissen, dass das in 100 Jahren schon anders sein kann. Und vor 100 Jahren auch schon mal anders war. Mhm. Also wir gestalten das, was wir hier so vorfinden. Könnte auch sagen, wir fummeln da ein bisschen dran rum und bilden uns wunders was ein, was wir da Tolles hingekriegt haben. Mhm. Und wenn man das tut, dann entsteht über die Erfahrung, die man dann macht von Generation zu Generation, wird immer was ausprobiert. Manches klappt nicht. Und da entsteht ein großer Erkenntnisprozess. Das heißt, wir gelangen zu immer mehr Erkenntnis über die Welt und über uns selbst. Das ist das, was in Delphi steht. Mhm. Erkenne dich selbst. Mhm. Und das ist das, was stattfindet. Und mit moderneren Worten würde man sagen, erkenne dich selbst, ist vielleicht noch ein Missverständnis. Werde dich dessen bewusst, was dich als Mensch ausmacht. Mhm. Und dann darf man die Frage stellen, könnte es denn nicht sein, dass das Leben uns als Form hervorgebracht hat, um sich eine Form zu schaffen, die sich dessen bewusst werden kann, was dieses große System des Lebens braucht, damit es die in ihm angelegten Potenziale auch weiterhin entfalten kann. Und dann wären wir diejenigen, die dem Leben zur Entfaltung helfen könnten. Das könnte unsere Aufgabe sein. Mhm. Und was machen wir? Wir machen es kaputt. Mhm. Arten sterben. Wir machen die Vielfalt kaputt. Wir machen die Schönheit kaputt. Wir sind sozusagen dabei, unsere Mission völlig zu verfehlen. Und das wird nicht gut gehen. Und da weiß das Leben auch schon Rat für solche, wenn es solche Formen hervorgebracht hat, die dann das ganze System in Frage stellen. Das ist ja beim Krebs genauso. Mhm. Das wird dann ausgeschieden. Mhm. Oder das Leben selbst wird sich mit selbst diesen Formen in bestimmten Teilbereichen verabschieden. Mhm. Aber wenn der Mensch und seine Zivilisation in Europa verschwindet, da ist ja noch nicht alles zu Ende. Also ich kann es richtig übertreiben. Also gesetzt im Fall, wir brechen es so weit, dass wir uns alle ausrotten hier. Mhm. Dann kann man ja mal gucken, wie lange das gedauert hat von den Würmern bis zu uns, evolutionär. Mhm. Und dann kann man gucken, wie viel Zeit uns noch zur Verfügung stände, um nochmal von vorne anzufangen bei den Würmern. Also jetzt nicht uns, sondern dem Leben zur Verfügung stünde, um aus den Würmern wieder eine bewusstseinsfähige Spezies zu machen. Mhm. Und da stellt man fest, es
dauert ein bisschen.
Das geht ein paar Mal. Mhm. Das muss ja nicht beim ersten Schuss gelingen. Kann sein, dass wir ein Rohrkrepierer geworden sind. Mhm. Durch eigene Schuld. Mhm. Selbstverschuldete Unmündigkeit hat es der Kant genannt. Mhm. Und dann muss es eben nochmal neu losgehen bei den Würmern. Oder was da noch übrig ist nach diesem großen Zerstörungsakt, den wir dann über die Welt gebracht haben.
Und das ist auch etwas, das du kommen siehst?
Ich kann die Zukunft nicht vorhersehen. Ich kann nur aus dem, wie es im Augenblick läuft, ableiten, wie es wahrscheinlich in der nächsten Zeit weiterlaufen wird. Und das macht mir schon Sorgen, ja. Mhm. Das eigentlich habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass wir so weit weg sind von dem, wo wir eigentlich hin müssen. Mhm.
Wo also,
ich mache das fest an diesem banalen Umstand, dass ich gedacht habe, dass diese zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert gereicht haben, um allen Menschen klarzumachen, dass das kein Weg ist. Und jetzt sind wir schon wieder dabei. Und es rufen sogar schon die ersten wieder Hurra. Das ist schon sehr bedenklich. Das heißt, wenn Menschen sozusagen mit einmal gefundenen Lösungsansätzen scheitern und dann immer wieder neu versucht wird, mit denselben Lösungen doch noch dort weiterzukommen, dann haben sie sich hoffnungslos verrannt oder verwickelt. Mhm. Und wenn man so verrannt und verwickelt ist, kann man sich nicht mehr entfalten. Dann ist es so wie in dem Hamsterrad, dann tritt man immerzu nur im Kreis rum, bis der nächste Krieg kommt. Und dann wird irgendwann mal ein Krieg kommen müssen, der so gewaltig ist, dass entweder nichts mehr überbleibt oder die, die da noch übrig bleiben, endlich verstanden haben, dass es so nicht gehen kann.
Es gibt ja so Endzeittheorien, die auch schon in der Bibel stehen.
Ja, und ich glaube, das, was wir hier besprechen, ist auch nichts, ist sehr Intellektuelles, das ist ja banal, das kann sich ja jeder ausrechnen,
ja,
dass das so läuft.
Naja, ich glaube also nicht. Ich glaube, also vielleicht ist es für uns jetzt normal, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube aber, dass ein Großteil der Menschheitsmasse sich darüber noch keine Gedanken macht.
Ja, das ist was anderes. Dass Menschen unter Bedingungen leben, wo sie sich abgewöhnen zu denken, heißt ja nicht, dass sie nicht in der Lage wären, es zu denken. Also ich kann schon mit Fug und Recht sagen, prinzipiell könnte jeder Mensch sich solche Fragen stellen. Aber in der Praxis unserer gegenwärtigen Welt ist das Interesse, sich solche Fragen zu stellen, extrem gering.
Würdest du sagen, es rentiert sich, sich all diese Gedanken übers Leben und über Menschen und über Lebewesen gemacht zu haben, so wie du es getan hast?
Nein, das glaube ich nicht, dass sich das, also rentiert schon gleich gar nicht.
Ja.
Es sei denn, man will das anderen jetzt verkaufen und dann rentiert es sich. Das, was wir hier besprechen, wir werden nicht allzu viele Kunden finden. Da gibt es andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen oder Bücher über andere Themen zu schreiben, die dann wirklich sich rentieren. Also rentieren ist das falsche Wort. Und dann könnte man sagen, hat es einen Nutzen? Und dann ist es für mich immer so, dass es primär erstmal für mich einen Nutzen hat. Weil ich komme ja mit jedem Gespräch, was ich mit jemandem führe, der dann auch aus einer anderen Erfahrungswelt kommt, was anderes mitbringt, komme ich ja auch in eine Situation, wo ich erstens hören muss, was der für Fragen hat. Das geht in so einem Interview nicht so gut, weil ich schon irgendwie hier sehr dominant meinen Senf von mir gebe. Aber ich schaue dich ja an und ich lerne dann, wie ich es sagen muss, damit es verstanden wird. Und zwar nicht nur von dir, sondern auch von denen, die uns dann später mal zuschauen. Und insofern ist der Nutzen einer solchen Erkenntnis, dass ich immer besser verstehe, wie man andere Menschen einladen, ermutigen, inspirieren kann, dass die Bereitschaft herausbilden, dann diesen Horizont nochmal zu erweitern. Mehr kann ich nicht. Weil ich kann sie ja nicht verändern. Ich kann wirklich nur einen Impuls setzen, dass die Lust kriegen, nochmal über irgendwas nachzudenken. Und wenn sie das nicht machen, dann ist es eben so. Und dann weiß ich aber auch warum, weil das ist natürlich auch bequemer, spart Energie. Mhm. Und man läuft nicht Gefahr, in Inkohärenzen zu kommen, mhm. die man dadurch zwangsläufig wohl auslöst, dass man anfängt, über bestimmte Dinge nachzudenken. Mhm. Es ist immer besser, das nachzuplappern, was alle anderen auch sagen. Dann passt schon. Mhm.
Du bist jetzt 75, ne?
Ja.
Wirkst deutlich jünger. Wenn du zurückschaust auf 75 Jahre, hast du ein Schmunzeln im Gesicht und sagst, es war gut? Oder gibt's was, wo du sagst, das würde ich gerne...
Das ist relativ einfach, das war alles gut.
Ja.
Möchte da auch, da war viel Mist dabei. Da war auch viel Schmerz dabei und das war auch nicht immer nur Zuckerschlecken und trotzdem würde ich nichts davon missen wollen. Weil vielleicht ist es gerade die Tatsache, dass ich so oft erleben musste, dass Menschen das, was ich gemacht habe, nicht so gut gefunden haben. Das ist vielleicht die Tatsache dafür, dass ich mich darum bemüht habe, es besser zu machen. Mhm. Und deshalb gehöre ich zu den Menschen, die nicht davon ausgehen, dass wir jemals einen Zustand erreichen, wo alles richtig gut passt. Also ich kann doch auch nur dann glücklich sein, wenn ich schon mal erlebt habe, wie sich das anfühlt, wenn ich unglücklich bin. Und das heißt, ich muss froh sein, ab und zu mal unglücklich zu sein, weil ich erst dadurch lerne, was es heißt, glücklich zu sein. Ist auch wieder eine Einstellung. Ich kann auch die ganze Zeit jammern, dass ich nicht immer zu glücklich bin. Ja, es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich freue mich, dass wir so eine wunderbare Atmosphäre gefunden haben. Es ist ein altes Kloster. In dem Ort, wo ich jetzt lebe mit meiner Frau und der Familie. Und es ist eine wunderschöne Erfahrung, wenn man dann älter geworden ist, dass man merkt, dass man vieles, was ich früher gedacht habe, dass ich es brauche, nicht mehr brauche. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, woran das liegt. Aber es geht ja bei der Kleidung los und bei dem, was ich so glaube, was ich noch alles so erleben müsste und was ich noch alles machen müsste. Da war einfach in meinem Leben sehr viel los und ich habe das Gefühl, das reicht dann auch erstmal. Was ich am bedenklichsten finde, ist der Umstand, dass ich nicht mehr gerne in große Städte gehe.
Ja.
Also so eine Reise nach Berlin oder nach Köln oder nach Basel oder München macht mich nicht so glücklich. Ich verstehe die Menschen dort nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das aushalten kann in dieser Enge. Und diesem ständigen Herumgehetze. Und dann diese vielen Reize, die da so auf einen herunterprasseln, weiß ich auch nicht, wie man das alles wegstecken kann. Man muss ja völlig abstumpfen. Man muss sich innerlich sozusagen halb tot machen, dass man in so einer Atmosphäre, in so einer Umgebung noch einigermaßen am Leben bleibt. Und das, finde ich, ist in so einer Gegend, die ich da jetzt hier bewohne, ist das völlig anders.
Hm.
Ich kann jederzeit durch die Stadt gehen und mit Menschen reden und finde auch genug. Aber ich werde mich ständig überfallen. Und ich habe dieses wunderbare Gefühl, jederzeit rauszugehen. Und dann bin ich in der Natur. Und dann spüre ich diese Lebendigkeit. Und dann merke ich, dass es im Leben nicht darum geht, möglichst lange zu leben, sondern möglichst lange lebendig zu bleiben. Und das ist sprachlich auch interessant. Das ist nämlich nicht dasselbe.
Mhm.
Es gibt Menschen, die sehr lange leben, aber schon lange nicht mehr lebendig sind. Okay, Dankeschön.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Ja, ebenso. schön, dass das auch so geklappt hat. Wir sitzen am Baum der Erkenntnis, auch wenn man ihn wahrscheinlich auf den Kameras gar nicht sieht.
Als Biologe darf ich jetzt sagen, es ist eine wunderbare Kastanie.
Ja.
Und es geht mir aber jedes Mal so, wenn ich so einen alten Baum sehe, der ist ja viel älter als wir. Der hat auch viel mehr erlebt. Mhm. Und dieses Kloster hier war ja jahrhundertelang ein Nonnenkloster. Und diese Nonnen haben in diese Gegend hier, das ist das Werratal, den Wein eingeführt. Das heißt, die haben vorher immer nur Bier getrunken. Mhm. Und dann hatten
plötzlich haben sie Niveau bekommen.
Weinstöcke. Und dann wurde Wein angebaut und da sind Terrassen angelegt worden. Und es muss damals irgendwo im Mittelalter, muss das hier richtig schön warm gewesen sein. Also warm genug für Weinanbau. Mhm. Vielleicht hatten die auch schon mal so einen Klimawandel. Mhm. Und dann ist die Rebe ausgekommen und hat diese ganzen Weinstöcke vernichtet. So. Und dann hat irgendwie ein kluger Mensch gesagt, da müssen wir hier was anderes anbauen, wenn der Wein jetzt tot ist. Und der mochte offenbar Süßkirschen. Und dann hat er den ganzen Bauern hier, die kriegen dann Prämien dafür, wenn sie Süßkirschen angebaut haben. Und dadurch ist hier eine Gegend entstanden. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Süßkirschen gesehen. Diese ganzen Hänge an der Werra sind im Frühling, wenn die blühen, weiß. Mhm. Das sieht zauberhaft aus. Ich nenne das immer Kirschblütental. Und jetzt um diese Zeit, wir sind jetzt also Mitte Juni, da werden die Kirschen langsam reif. Ende Juni ist es dann so weit, dass sie an jedem Baum hinreichend reif sind. Mhm. Dann ist es wieder sehr schön hier, weil diese Kirschen so zahlreich sind, dass sie gar nicht alle geerntet und auch ökonomisch bewirtschaftet werden können. Mhm. Es gibt also sehr viele echte, essbare und wunderbare Kirschsorten, alte Bäume, die aber gar nicht mehr gepflegt werden, auch nicht mehr abgepflückt werden. Mhm. Und die sich dann freuen, wenn ich komme. Also, das war nochmal zum Schluss eine herzliche Einladung. Ein
schöner Reisetipp noch.
Ja, eine herzliche Einladung, sich hier in diesem Werratal in Nordhessen ein bisschen umzuschauen. Ist übrigens das Märchenland hier in der Gegend, haben die Gebrüder Grimm bei den Frauen in den Spinnstuben die Märchen aufgeschrieben.
Ja.
Also die haben mitgehört, mhm. weil die haben sich immer diese Märchen erzählt, haben die mitgehört, mitgeschrieben und haben sie aufgeschrieben. Mhm. Und das hat dann auch zur Folge, wir haben hier eine deutsche Märchenstraße und es gibt hier Frau Holleteich und verschiedene Gebäude, meistens alte Burgen, die noch einen Bezug haben zu den Märchen. Also da, wo das so zugewachsen war, ich weiß nicht, wie ist das? Schneewittchen? Mhm. Ja, ich weiß, also ich bringe jetzt hinein.
Auch nein, ich genieße das. Ich genieße das.
Also geht man so lang und hat auf einmal das Gefühl, man steht vor so einem verwunschenen Märchenschloss. Mhm. Okay, vielleicht sehen wir uns mal irgendwann hier
in Witzenhausen.
Ja. Und allen, die uns hier zugehört haben und zugeschaut haben, eine gute Zeit und passt gut aufeinander auf. Tschüss.